Hallo, ich bin Andreas. Viel Spaß bei Eskimbatan.
Willkommen bei Ask Your Bartender.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist wieder Ask Your Bartender Zeit. Der Michael sitzt mir wieder gegenüber und wir sind wieder parat mit einem neuen Gast für euch. Aber erstmal begrüßen wir den Michi. Hallo Michi.
Ja, moin, moin, lieber Andi, grüße dich, halloho. Ja, und natürlich euch da draußen auch, ihr lieben ZuhörerInnen, ein herzliches Hallo und wir hoffen, es geht euch gut. Andi, du siehst sehr erholt aus. Wie geht's dir denn so?
Ach, das ist meine Anti-Falten-Creme. Aber ich habe viel Stress momentan. Man kann das bei Instagram verfolgen, glaube ich. Aber mir geht's gut. Du siehst ja auch schon ein bisschen, die ein oder andere Falte kommt auf der Stirn.
Ja, ich werde langsam ein bisschen älter, mein Lieber. Aber du sagtest gerade, du hast was Schönes gesagt. Du hast viel Stress, Andi. Ich glaube, das ist ein passender Übergang zu meinem Thema, was ich gerne ansprechen wollte. Also ihr habt ja schon gemerkt, wir haben unsere jetzige Episode eine Woche nach hinten verschoben. Das war einfach den letzten Wochen geschuldet, dass wir zum Glück viel zu tun hatten. Da aber auch wir uns gemerkt haben, so wie wir das jetzt betreiben, kann das eigentlich mit Ask Your Bartender nicht weitergehen, in der Form, dass wir einfach diese zwei Folgen im Monat nicht immer so aktuell einhalten können, wie wir es gerne wollten. Wir brauchen die Zeit, die Gäste brauchen die Zeit. Die Termine müssen abgestimmt werden. Wir haben dann sehr hohen Anspruch auch an uns selbst, dass wir uns auf die Gäste gut vorbereiten. Das ist ganz, ganz klar, dass wir da wirklich eine ordentliche Vorarbeit auch leisten. Das sind wir unseren Gästen geschuldigt, das auch sehr ernst zu nehmen. Ja, und da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie geht das Ganze weiter? Machen wir zweimal im Monat, das wäre dann ein bisschen schwierig. Gehen wir auf einmal im Monat? Und das war eigentlich jetzt schon am Ende die Entscheidung. Das heißt, wir werden ab sofort mit Ask Your Bartender einmal weniger für euch da sein. Aber dafür wollen wir den Spaß daran behalten. Ich glaube, das ist wichtiger mit zwei Folgen und alles ist ein bisschen gestresst und alles ist ein bisschen hingezwungen. Das ist euch nicht gerecht und unseren Gästen erst recht nicht gerecht. Und deswegen würde ich sagen, ja, machen wir das jetzt so, ne? Dann haben wir diesen Monat eigentlich unseren lieben Gast, den wir ja nachher ankündigen werden. Andi, habe ich das so okay für dich gesagt?
Du hast das hervorragend gesagt und das gibt mir natürlich ein bisschen Zeit, unsere Wettschulden einzulösen dann natürlich.
Ja, genau, weil das sind ja auch so Sachen, was es ein bisschen zeigt. Mal ehrlich, wir wollen das ja wirklich machen. Vielleicht denken sich viele ZuhörerInnen schon, ja, Wettschulden, wir machten da was. Aber halt eben, dann bleibt irgendwas auf der Strecke und dann lieber den Fokus auf eine Folge mit einer schönen Qualität legen, als auf Krampf, was ihr gar nicht aufholen könnt bei den Längen, die wir haben von 1,5 bis 2 Stunden. Lieber eine Folge, die könnt ihr euch entspannt anhören und bis ihr fertig seid, bei all den Pausen, die ihr da einlegt, kommt die neue Folge und wir machen das halt wirklich komplett ohne Support, wir haben da nie irgendwie groß unsere Industrie-Background erwähnt oder spielen lassen, weil wir das wirklich aus Spaß machen wollen, weil wir diese ganze Branche einfach wirklich sehr zu schätzen wissen, die Kolleginnen sehr mögen und ja, das ist erst Gebartender und dann wollen wir das auch gerne weitermachen, einfach ein bisschen reduzierter. Ja, Andi, das war jetzt ein wenig ernster Einwurf oder Rauswurf von meiner Seite. Aber ich fand das wichtig, das zu erklären, warum das sich jetzt ändert. Weil, ja, war alles ein bisschen stressig letzte Zeit. Und dann müssen wir das auch unseren Zuhörerinnen erklären.
Andi. Ja, wir sind auch ein bisschen froh, dass das wieder stressig wird.
Ja, das war wirklich jetzt sehr konzentriert. Und das haben wir schon so ein bisschen im September gemerkt, wo wir sagten, komm, nur eine Folge. Und dann hatte ich gehofft, Oktober, November wird das alles ein bisschen regulierter. Aber wie bei dir auch, das war zum Glück, waren wir ja wirklich sehr busy gewesen. Aber am Ende, ja, muss man auch ein bisschen auf sich und seinen Körper noch achten. Punkt. So, Thema abgeschlossen. Aber Andi, was war sonst bei dir so los die letzten Tage? Was hast du so getrieben?
Ach, wie du siehst, ich habe sehr viel Spirituosen im Gesicht. Aber ja, alles gut.
Oder im Rücken, beziehungsweise.
Ja, das kannst du sehen, wie du möchtest. Also ich bin, glaube ich, durch die ganze Schweiz gefahren mittlerweile.
Ja,
hast du ja. Ich habe 2 Wochen sicher alles durchgefahren, von St. Gallen bis nach Genf, wo ich auch die Folge aufgenommen habe hier.
Ja, genau, das stimmt. Ja. Hat aber gut geklappt. Ja.
Hat aber alles gut funktioniert.
Ja, zum Glück. Ja, bei mir war auch echt was los. Ich habe also angefangen mit so kleinen Cocktail-Workshops und so Geschichten, das so ein bisschen parallel zu machen. Das war letzte Woche Freitag, deswegen haben wir die Folge auch verschieben müssen, weil das ist echt bis relativ nachts lange gegangen, wo ich eigentlich schneiden wollte. Ja, und dann halt eben das Daily Business, was dazu kam, ein paar Schwierigkeiten, was gerade Logistik betrifft. Ist gerade recht schwierig, ne, so mit Logistikern zusammenzuarbeiten. Klappt nicht immer alles so, wie sich alle erhoffen.
Aber Michi.
Ja.
Nicht nur bei uns passiert viel, oder? Wo passiert noch etwas?
Ja, vielen Dank für den Übergang. Genau, dann kommen wir jetzt zu Was passiert in der Barwelt?
Was passiert in der Barwelt?
Genau, wie bei jeder Episode schickt ihr uns ja spannende Einspieler, was bei euch in der Welt bzw. Barwelt passiert. Und da haben wir heute einen Einspieler aus Tirol bekommen von der lieben Kathi Schwaller. Und ich würde sagen, das hören wir uns doch jetzt mal an. Bis gleich.
Ja, hallihallo. Hier ist die Kathi Schwaller, ehemals aus dem schönen Wien in Österreich. Mittlerweile aus dem auch sehr, sehr schönen Telsbuchen in Tirol. Was mich hierher bringt, dazu komme ich nachher. Die letzten Berufsjahre habe ich zu einem ganz großen Teil in Wien verbracht. Dort durfte ich die letzten 2 Jahre das Barmanagement in der Ritz-Carlton Vienna übernehmen für die Edmunds für Rooftop Bar und für die D-Bar. Davor war ich auch ungefähr 2 Jahre als Barleitung im HM Karlsplatz tätig. Davor habe ich bei mehreren kleineren bzw. kürzeren Projekten teilgehabt und noch weiter davor war ich ungefähr 2,5 Jahre im 25 Hours als Bartenderin tätig. Ja, was mich jetzt nach Tirol buchen führt, ist, dass ich mich nach langem Hin und Her dazu entschieden habe, eine Kochausbildung anzutreten, die mich dadurch, dass ich bereits eine Matura-Abitur und ein fertiges Studium habe, nur 2 Jahre kosten wird, im Gegensatz zu 3. Das kann ich auch jedem ganz ehrlich ans Herz legen, der schon irgendeine branchenspezifische Ausbildung hat oder eben Matura-Abitur, sich da schlau zu machen. Weil im Moment ist es eben aufgrund des Fachkräftemangels, der halt aus der Situation resultiert hat, so wie es die letzten 1,5 Jahre war, kann man sich im Moment quasi fast frei aussuchen, wo man gerne was lernen möchte und wo man gern hin möchte. Und das ist auch genau der Grund, weswegen ich hier gelandet bin. Ich bin genauer gesagt im Interalpenhotel Tirol in einer Küche unter dem Mario Döring. Die Küchenbrigade sind ungefähr 40 Personen. Aufgeteilt ist die ganze Küche in 3 verschiedene Segmente für die Abendküche. Das ist auf der einen Seite das Menü, dann die à la carte Küche und auch das sehr, sehr starke Fine Dining Konzept, das Sie hier fahren, das auf eine minimale Gastanzahl aufbaut und wirklich ein Unikat ist. Natürlich bin ich auch hier, weil hier sehr viel aus regionalen und nachhaltiger Landwirtschaft gearbeitet wird. Das war auch ein ganz, ganz großer Grund für mich. Und nach kurzer Zeit in dieser Küche bin ich auch drauf gekommen, dass hier eine ausgesprochen gute und ausgelassene Stimmung in der Küche herrscht. Und jeder sich freut, wenn du dich präzise für das interessierst, was sie da machen. Genauso wie es, glaube ich, bei jedem, der sich für unsere Branche begeistert, so ist. Logischerweise wurde ich von einigen Freunden gefragt, hey, Kathi, kannst du überhaupt kochen? Und meine Antwort war halt darauf, ja klar, nur weil ich es nicht jetzt jeden Tag ständig gemacht habe, aber im Grunde machen wir Bartender oder Mixologen oft mal nichts anderes, vor allem wenn man häufig Rezepturen neu kreieren muss, dann beschäftigt man sich viel mit Aromen, mit Texturen, mit Geschmäckern, mit physikalischen und chemischen Prozessen, die zu einem ganz großen Teil aus der Küche kommen und für die ich mich speziell sehr interessiere. Natürlich war es für mich nicht ganz einfach, die Bar jetzt fulltime zurückzulassen, weswegen ich auch geplant hätte, und ich hoffe, das lässt sich aufgrund der Situation auch so bewerkstelligen, dass ich nebenbei auch in Innsbruck in einer mir sehr, sehr lieben Bar anzutreffen bin. zumindest geringfügig oder halt eben für wenigere Stunden, aber dafür freue ich mich umso mehr, wenn ich auch mal ab und an wieder hinter der Bar stehen darf und mit Gästen reden darf. Das ist halt was, was einem in der Küche natürlich ein bisschen abgeht und mir ganz speziell, weil der Gästekontakt mich immer ganz besonders begeistert hat. Aber ja, so wird das jetzt mal durchgezogen für eine Weile und ich freue mich sehr auf die Möglichkeit und dass ich mich so entschieden habe. Ja, das war's auch schon. Danke.
Super, vielen Dank, Kathi, für deinen Einspieler. Und dann würde ich sagen, einen guten Start mit deiner neuen Ausrichtung. Und ja, Andi, Neuausrichtung. Richten wir uns jetzt auch mal Richtung unserem Gast aus, würde ich sagen, oder?
Ja, wir sind wieder mal in Berlin.
Ja, es ist momentan irgendwie fast ein Stammplatz geworden, genau. Und wo genau sind wir in Berlin?
Ja, in der Golvet-Bar, würde ich sagen, oder?
Genau.
Wir stehen davor,
sind wir nicht drin. Wir stehen schon davor, genau, klopfen jetzt gleich. Der liebe Andreas Andrikopoulos wird uns gleich empfangen. Und dann bin ich mal gespannt, was er zu erzählen hat, was so die letzten Jahre bei ihm los war und was jetzt so bei ihm passiert. Also sehr, sehr interessant.
Lass mich raten. Ich hole mir in der Pause einen Milchpunch. Was denkst du darüber?
Sehr wahrscheinlich. Macht das wahrscheinlich Sinn. Ja, der Andreas kann sicherlich erklären, wie das wunderbar funktioniert. Haben uns ja ein paar Tipps abgeholt schon. Und bevor wir hier einfach noch mehr unnötige Wörter von uns geben, würde ich sagen, gehen wir kurz in die Pause. Und dann hören wir uns gleich wieder, wenn der liebe Andreas dazu kommt, Andi, oder?
Ja, ich hole mir noch mal einen Milchpunch und dann bin ich parat.
Ja, mega. Andi gleich nach der Pause. Super, wir wünschen euch viel Spaß und bis gleich.
Bis gleich.
Ein herzliches Hallo an dieser Stelle zu unserer gewohnten ersten Pause. Genau, bevor wir gleich wie immer auf unsere erste Bartender-Phone-Nummer hinweisen, möchte ich nochmal ganz kurz an unseren neuen Sendeplan einmal im Monat anschließen. Wir hatten ja für den Monat November noch den geschätzten Kollegen Christian Gentemann angekündigt, mussten da aber auch die Aufzeichnung beiderseits verschieben, sodass wir halt eben die Episode mit Christian Gentemann im Monat Dezember hören. Nur zu eurer Information. Genau. Aber nun natürlich zu der heißgeliebten Werbung für unsere Was passiert in der Barwelt? Erst für Bartender, Phone, Nummer. Komisch, aber egal. Genau, an diese Nummer könnt ihr, wie ihr ja schon sicherlich alle wisst, uns eine Nachricht schicken, was bei dir euch in der Barwelt passiert. Schickt uns also einfach eine Sprachnachricht in Form von WhatsApp oder SMS an die, also nicht unseren Andi, sondern an die Nummer 0041 7629 14843. Dann hören wir wie gewohnt eure Einspieler in unseren kommenden Episoden. So, aber wie immer möchten wir auf die jetzige Episode hinweisen mit dem lieben Andreas Andrikopoulos und die heißt Milking Bad. Wir wünschen euch viel Spaß und dann hören wir uns gleich wieder. Ciao!
Ja, wir sind wieder zurück aus der Pause. Mich jetzt ein Kaffee wieder aufgefüllt, da schlürft ihn schon. Michi?
Andi, das ging jetzt aber schnell mit dir. Hallo, grüß euch. Ja, Kaffee schmeckt hier im wunderschönen Berlin. Das Wetter ist ein bisschen neblig heute, aber gibt ja Schlimmeres. Ja, Andi, da warten wir mal auf den lieben Andreas noch, würde ich sagen. Der lässt uns ja gleich ins Golvet rein, wo wir ja heute sind. Ich bin sehr gespannt, ihn kennenzulernen. Hatte er ja noch nicht die Chance gehabt.
Ja, ich habe ihn auf der BCW schon mal kennengelernt, davor schon mal. Und da kommt er nach Zürich.
Warte mal, da kommt er schon. Hey, Andreas!
Hey! Hallo, hallo Freunde, wie geht's?
Ja, alles Bestes und bei dir?
Ja, super. Habt ihr schönes Wetter mitgebracht?
Ja, ist fantastisch, oder? Ja, das ist halt, kann man nichts machen. Langsam kommt der Winter und dann muss es halt auch kalt werden. Ich wollte ja gar nicht ins Wort fallen, Andi, tut mir leid, aber wenn unser netter Gast schon zu uns stößt, dann wollen wir da natürlich auch direkt die Aufmerksamkeit ihm schenken. Andreas, genau, wie schon gesagt, schön, dass du dir die Zeit heute nimmst. Wir machen das ja immer so zum Reinkommen für dich, dass sich der Gast erstmal kurz vorstellt, wie du heißt, wer du bist, wohin du gehst und dann starten wir in unsere Fragerunde.
Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf und ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Andreas Antokoulos, bin 83er Jahrgang. Klingt immer besser, als wenn man sein Alter sagt, glaube ich, heutzutage. Ja. Ne?
Wie beim Whisky irgendwann.
Ja, wie beim Whisky klingt ein bisschen edler, ne? Ja. 83. Ja. 83er Jahrgang. Mein Name sagt schon, ich bin Grieche, bin in Mönchengladbach geboren, aber griechisch aufgewachsen natürlich, mit vielen griechischen Zügen in meiner Jugend auf jeden Fall.
Okay.
In Form von der Schule auch und natürlich von einem griechischen Restaurant.
Ah, ja, wo man nicht so
tief einblickt. Wer schon mal in Mönchengladbach war. Ja, und genau. Wer schon mal in Mönchengladbach war, eine wunderschöne Stadt.
Ja gut, dann gehen wir dann auf das Restaurant und auf deine Kindheit vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ja, danke für die kurze Vorstellung und dann würde ich sagen, Andi, hauen wir rein in die Fragerunde. Heute müssen wir ein bisschen... lieber Andreas, das Wort Bodenständigkeit wird uns ja immer wieder heute beschäftigen, auch später noch in der zweiten Hälfte, du weißt gleich warum, zwinker, zwinker. Bevor wir aber auf die Zukunft blicken, lass uns doch mal ein bisschen mehr nach hinten schauen, also deine Vergangenheit schauen. Du sagtest eben schon Mönchengladbach, Kindheit, Restaurant, aber... Was für einen Bezug hast du gerade zu Mönchengladbach? Wie war deine Kindheit? Oder was kann man da sich so vorstellen bei dir?
Na, Mönchengladbach ist jetzt auch nicht klar. Ein wunderschöner Ort, ist sehr ironisch. Ist wie so mit so einem hässlichen Kind, nur die Mutter wird es lieben.
Ja,
es hat Mönchengladbach nicht viel zu bieten, außer Fußball und die Nähe zu Düsseldorf, würde ich mal sagen.
Okay. Und dann war irgendwann völlig klar, du musst da raus, oder wie war das?
Raus. Ich habe mich da irgendwie, klar, beruflich dann auch ein bisschen. Etabliert natürlich, indem ich auch im besten Hotel der Stadt da gearbeitet habe, ne? Ja. Was so nichts Besonderes wahrscheinlich heutzutage ist. Aber da war mir schon klar, wenn ich mehr Welten werden will, muss ich da raus aus der Stadt.
Ja. Okay. Ja, das war dann ein kurzer Einblick in die Kindheit. Das ging ja flott.
Nee, war das gar nicht so. Nee, wie gesagt, ich bin natürlich im griechischen Restaurant aufgewachsen.
Ja.
Das heißt, Gastronomie war schon immer ein Teil von mir. Wir hatten einen Tennisplatz, wir hatten eine Imbissbude, ein Restaurant in der Kegelbahn und ich kannte das schon immer, dass meine Eltern in die Gastro gearbeitet haben. Ja. Und so war auch meine Kindheit halt auch viel mit griechischen anderen Kindern von anderen Eltern. Die meiste Zeit habe ich natürlich im Handelshof verbracht, also sowas in der Metro, in der Kinderabteilung. Wenn mein Vater einkaufen war, komm, hier kannst du eine Stunde hinstellen, ich hole dich gleich wieder ab.
Ja.
Oder das war halt so, ja. So grob beschrieben meine Kindheit, ne? Also.
Okay. Ja, du klar. Ich glaube, mir wird es noch nicht anders gehen, wenn mir immer die Frage stellt, wie war deine Kindheit? Was willst du da erzählen? Ja.
Ja, aber das wurde mir schon tausendmal gestellt. Also, ich muss direkt sagen, meine Schwester hat schon tausend Interviews oder Podcasts von mir gehört. Und ich so, und hast das aktuelle Podcast oder Interview von mir gehört? Und sowieso, immer bla, 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 du kriegst die Gastro, harte Kindheit, gekellnert. Immer das Gleiche, sagst du, ne?
Ja, aber am Ende geht es halt da irgendwo um seine Vergangenheit und die kannst du ja nicht umschreiben. Deine Schwester kennt ihr wahrscheinlich schon gut genug, aber vielleicht viele von uns ZuhörerInnen noch nicht so. Aber du sagtest ja gerade eben schon, so Gastronomie, Familie, Kegelbahn, Restaurant, das heißt, Gastronomie-Einfluss war sehr stark vorhanden. Aber jetzt sagen wir mal, du hättest gesagt, hier, ich möchte diesen Fluch durchbrechen und möchte nicht in die Gastronomie. Was hättest du denn dir da vorstellen können?
Also es war eigentlich als Kind schon klar, dass ich in der Gastro gehe, weil es gab eigentlich gar keine andere Option, weil irgendwie jeder aus meiner Familie, Verwandtschaft in der Gastro war.
Ja.
Das war so irgendwie schon so, ich war da schon in dieses Schema reingeprügelt fast schon.
Ja.
Aber ich hätte auf jeden Fall irgendwas Kreatives gemacht, glaube ich, in meinem Leben.
Ja, aber so konkrete Vorstellung, wo du sagst, war jetzt nicht irgendwie, ich wäre jetzt irgendwie Computertechniker geworden.
Nee, oder? Also ich hätte immer irgendwie so Verkäufe im Einzelhandel gemacht oder so. Aber irgendwas Wertiges halt, ne? Irgendwie sowas Kreatives. So jemand was verkaufen einfach auch.
Also ich habe das probiert, ich habe es aufgegeben dann irgendwann. Also ob ich das glücklich gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber klar, ja.
Sowas halt, oder weiß ich nicht. Also ich habe mir auch früher als Kind gerne vorgestellt, wie ich so in der Lebensmittelabteilung irgendwie so der coole Typ bin, der irgendwie den Käse verkauft oder so, ne?
Ja.
Also das wäre irgendwas gewesen, was mich interessiert hätte vielleicht als Kind. Aber es war schon klar für mich, das Gastro machen.
Ja, siehst du mal, da kommt das Wort bodenständig doch direkt wieder hervor, ja, dass du so einen bodenständigen Job dir jetzt vorstellen können. Also für mich war das wirklich, also ich war froh, als ich das Thema hinter mir hatte.
Klar, es war immer schön zu sehen, wie meine Eltern natürlich auch gelebt haben in der Gastro und ich wollte immer auch dieses Glamour haben von meinem Vater, wenn er so schön angezogen war natürlich. Und das hat mich immer irgendwie auch inspiriert als Kind zu sagen so, oh, ich möchte auch dieser Typ sein, der in so einem Restaurant oder Kneipe steht und der im Mittelpunkt steht, wie auf einer Bühne. Wenn mein Vater da so Bier gezapft hat oder meine Mutter durchs Restaurant gelaufen ist, im gepflegten Abendgarderobe teilweise. und die alle Gäste kannte, begrüßt hat, dachte als Kind so, oh, das will ich auch mal machen, das ist cool. Die sind cool, meine Eltern.
Du bist ja auch dann, wie gesagt, dann wirklich dann direkt in deiner Ausbildung später gestartet. Ich habe mir so ein paar Sachen notiert, wie die Ausbildung im Hotel Bickhof. Da hast du ja Hotelfachmann gelernt.
Spickhofen?
Eieieiei.
Spickhofen.
Miserable Vorbereitung. Hotel ja, Spickhofen,
ein österreichisches Familienrestaurant.
Ja.
Also es war ein riesiger Laden. Es war wirklich ein riesiger Laden.
Okay, und wie hast du das so wahrgenommen, die Ausbildung für dich? So, bist du wirklich so klassisch alle Stationen durchgegangen oder war das dann schon, dass du irgendwo dann doch irgendwo im Bankett hängen geblieben bist oder eben.
Nee, das war eigentlich ganz witzig. Das war halt wirklich, also ein österreichischer Betrieb, den es, glaube ich, schon seit Anfang der 50er gab.
Ja.
Man könnte schon sagen, es war eigentlich eine Fabrik. Ja. Weil 4 Banketträume,
wow.
2 Kegelbahnen, eine Jägerstube, ein Tagesgeschäft mit Mittagsgeschäft, Frühstücksgeschäft, es gab alles.
Ja.
Ein Hotel natürlich um drüber. Ich muss mich immer erinnern an meine erste Woche, wo ich da war. Wir haben da, glaube ich, mit 10 oder 12 Azubis angefangen. Und irgendwie haben es nach 3 Wochen waren nur noch 6 da. Das war wirklich so wie jede Woche, so wie bei Deutschland sucht einen Superstar oder so. Jede Woche ist einer rausgewählt worden.
Haben der Bohlen dann das Hotel gemacht? Nein, das reicht nicht.
Immer wenn einer irgendwie nur was Blödes gemacht hat, ja, kannst direkt nach Hause gehen.
Ah, da muss ja wirklich ein riesiges Haus gewesen sein. Wie viele Zimmer habt ihr denn da gehabt?
Ja, die Zimmer waren, das waren gar nicht so viel. 40 Zimmer.
Wow.
Aber wie gesagt, eine riesige Gastro. Da war jeden Tag Remi Demi, sag ich dir. Ah, und Küche bis 5 Uhr morgens, weil das war ja auch so ein Nachtrestaurant zusätzlich.
Oh, krass. Ja, das kann ich aus meinen Frankfurt-Zeiten noch.
Ja, es war spezieller, weil ich bin nicht im Bankett hängen geblieben, weil alle natürlich irgendwo reingeschmissen worden. Geh du mal mit ins Frühstück, geh du mal mit ins Tagesrestaurant, wo wir das Mittagsgeschäft gemacht haben. Da gab es irgendwie für 5,90 Mark drei Gänge Mittagsgericht. Eine Suppe, ein Dessert, ein Hauptgang. Das war schon unfassbar. Aber dadurch, dass ich ja schon bei uns im griechischen Restaurant natürlich gekellnert habe und die Bar gemacht habe, war mir schon so, Teller tragen konnte ich aus dem FF.
Ja.
Also so auch 6 Teller tragen, so wie so im griechischen Restaurant. So, guck, unter Arm geht noch ein Teller. Und irgendwann im Mittagschef war richtig Stress, da ist der eine Kellner einfach nicht gekommen. Und dann habe ich einfach so ein bisschen das Zepter in die Hand genommen. Also Zepter in die Hand genommen ist übertrieben. Ich habe einfach Teller rausgebracht und dann kamen alle so, ach, kannst das ja. Ja, dann kannst du ab nächste Woche Station machen. Ne?
Glaube ich, ganz immer noch
abgesetzt.
Kannst du das immer noch oder ein bisschen verlernt?
Ah, Teller krank geht immer noch,
das weiß ich
noch. Aber nicht im hohen Niveau, würde ich mal sagen. Ne?
Ja. Ich finde das immer im Urlaub so lustig, weil ich habe auch viel Restaurant-Service gemacht, Speiseservice, wenn du so vom Buffet weg ist mit 3 Tellern in einer Hand und alle sich so mit einem Teller abquälen. Aber generell hast du dann auch, ich habe mal gelesen, dann relativ schnell so auch Lust auf die Bar bekommen, dass du schon so ein bisschen an der Bar dann mitarbeiten konntest dort vor Ort.
Also Bar ist übertrieben, es war Buffet-Dienst.
Okay.
Ich habe schnell den Buffet-Dienst übernommen und habe mir dann, wir hatten auch immer nur Teildienst.
Ja.
Also ich hatte 3 Jahre lang nur Teildienst. Und in der Pause bin ich halt scheinbar zum Kaufen vor der Karstadt gedackelt.
Mhm.
Und dann irgendwann gab es dann hier das Charles Schumann Barbuch, ne? War da irgendwie im Angebot, ich hatte auch so ein schönes Buch über Bar. Ich bin ja nächste Woche im Buffet eingeteilt, da kaufe ich mir das mal, da kann ich das einfach umsetzen.
Ja.
So, und da habe ich schon gemerkt, das ist eigentlich ganz cool. So, klar, Bier zapfen, Schnäpse machen, hier und da mal so einen Cocktail machen.
Ja.
Also Cocktail war übertrieben, das war Wodka Lemon oder so.
Ja, ja.
Das war schon der erste Drink.
Campari Orange und so Geschichten wahrscheinlich.
Ja, Campari Orange, genau, das war eigentlich so der High-End-Drink.
Ja, klar.
Mit Orange, die ich da so aufgestellt habe, so ein bisschen gedreht habe oder so, da dachte ich schon so, boah, cool.
Ja, krass. Wie lange ist das her? Jetzt Jahrgarten 82, hast du gesagt?
Zwischen 2000 und 2003 war meine Ausbildung.
Ja, krass, ne? Kommt dann
2000, ja.
Ja, was die Zeit vergeht, ja. Aber wenn du jetzt sagst, auf die Ausbildung zurück, blickend, war das dann wirklich so für dich schon der Schuss, wo du sagst, das ist die richtige Entscheidung und ich möchte Gastronomie weitergehen? Also, wenn du so sagen müsstest, was hast du aus der Ausbildung mit für dich mitgenommen? Gibt es da irgendwas Besonderes, wo du sagst, das war vollkommen richtig und wichtig und hat mich auch noch für heute geprägt?
Sag mal so, es war eine sehr schwierige Ausbildung, weil das schon sehr hart war.
Ja.
Also, das muss ich schon sagen. Heutzutage kann man sich gar nicht mehr vorstellen, sowas zu machen. Im Nachhinein hätte ich auch gesagt, so was habe ich da eigentlich gemacht in meinem Leben? Weil ich habe da so viel gearbeitet als Azubi.
Ja.
So, kommt nach der Schule immer reingekommen und Teildienst und mach mal eine Doppelschicht hier und kannst du dich durchmachen. Das war unfassbar. Aber ich habe auch als Azubi sehr viel Geld verdient. Aber was ich gelernt habe, ist auf jeden Fall, ich habe dort die harte Schule durchgemacht. Das heißt, alles, was danach kam, war für mich so, ja, habe ich schon schlimmer erlebt.
Okay, ja.
Also ich habe mit dem Schlimmsten begonnen, also konnte es ja gar nicht mehr schlechter werden, würde ich mal sagen.
Also konnte nur noch besser werden, ja.
Ja.
Also generell da so ein bisschen die, ein bisschen was auch länger und hart arbeiten bedeutet, mitgenommen. Wenn man das Spiel mal so ein bisschen weiter spielt mit den nächsten Stationen, danach bist du ja ins Dorinth gegangen, du sagtest schon, in das beste Hotel der Stadt, warst du danach, da warst du schon wirklich hinter der Bar, oder?
Da war ich ja direkt an der Bar. Also beziehungsweise ich war, am Anfang war diese Barstelle war noch nicht ganz frei. Das heißt, ich musste 2 Wochen im Bankett rumlungern. Tische verschieben und Stühle stellen. Da ich so, das habe ich mir aber anders vorgestellt.
Ja.
Weil ich war dann irgendwie nur der Ersatz für den anderen Barkeeper. Aber der ist dann also zum Glück nach 2 Wochen schon gegangen.
Okay.
Und dann haben sie gesagt, okay, dann kannst du das ja voll hier machen.
Ja. Was hast du da
so vorgefunden? Das war ja Kupferklausel.
Was hast du da so vorgefunden dann an der Bar? War das schon, wo du sagst, okay, war schon auf dem stabilen Niveau, oder war das noch halt wirklich so Hotelbar 2003? Das
war Hotelbar 90er Jahre.
Ja.
Also es gab gezapfte, verschiedene Biersorten gezapft.
Mhm.
Es gab auf jeden Fall Longdrinks auf der Karte und natürlich so Standardsachen wie Pina Colada, Caipirinha, Tequila Sunrise auf jeden Fall. Und es gab immer so einen Monatscocktail, das war immer ein Sternzeichen-Cocktail in so komischen Gläsern drin. Ein riesen Potpourri an Bowls, Likören auf jeden Fall.
Ja. Ja, krass. Ja, und wie lange warst du dann da gewesen? Was hast du da die ganze Zeit so getrieben? War das dann so irgendwann, dass du merktest, mir reicht das nicht, es muss für mich weitergehen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, das war auf jeden Fall eine gute Grundlage, weil wie gesagt, Dorinth ist ja ein Mutterhaus von der Dorinth-Kette und es ist in der Stadt schon das beste Hotel gewesen.
Ja.
Deswegen war das schon ganz gut. Klar, ich konnte mich da ein bisschen mit internationalen Gästen unterhalten, auf jeden Fall, und auch mich kreativ austoben. Das heißt, ich habe auch hier und da mal einen Drink gemacht. Ich sage so, oh, den habe ich hier im Buch gelesen, kann ich hier mal machen.
Ja,
oder aus Peter. Das war cool. Und ich habe schnell gemerkt, okay, das reicht mir nicht. Da habe ich halt nebenbei im Club angefangen.
Mhm.
In so einer Disco halt so. Das war auch ganz cool. Da habe ich immer wieder Drinks gemixt, da habe ich auch richtig geschickt. Also auch wieder Katharina, der Kiwis und so. Ja. Ich dachte, mit meinem Papaya, der Kiri, ich bin der coolste Typ aller Zeiten, aber okay. genau, aber da habe ich auch gemerkt, okay, irgendwie komme ich hier nicht weiter. Die haben mich sehr supported auch, in dem die Workshops geschickt haben, zu IHK-Kursen, von Barkeeper-Kursen. Mhm. Das war eigentlich sehr gut.
Ja. Okay, also auch im Club noch nebenbei wahrscheinlich die Geschwindigkeiten ein bisschen lernen müssen oder können wahrscheinlich.
Ja, mich austoben. Ne? Da konnte ich halt auch meine eigene Karte schreiben. Habe ich so, weil ich Caramel White Russians und so gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr. Ich war richtig... So, Katharina ist in all ihren Fruchtformen.
Ja, genau, Maracuja, Mango, whatever. Ne? Ja, aber das hat er früher noch wirklich, es gibt auch nur heute noch Leute, die das sehr, sehr mögen, aber das war halt früher echt eine andere Zeit. Wie du schon sagtest, dann hast du so ein bisschen das Gefühl gehabt, es muss weiter, oder du musst ein bisschen dich weiterentwickeln. Und da habe ich so ein bisschen die Weltmeere für mich notiert gehabt. Da warst du ja auf der AIDA, glaube ich, ne?
Das ist richtig.
Wie war das so für dich gewesen?
Ja, wie gesagt, ich habe ja nie Mönchengladbach verlassen, so gesehen, ne? Höchstens mal im Urlaub. Und da habe ich mich ja entschieden, okay, es geht nicht weiter. Und dann so, ach, AIDA. Weil irgendwann war ich mal so im Workshop von IHK und dann hat ein Referent auch über AIDA geredet und wie krass das ist. Und da ich so, boah, das ist eigentlich was ganz Cooles. Das habe ich mir auch so vorgestellt. Du bist dann so an so tropischen Stränden und Mixer und so Board. Bei meiner Mutter klang immer so, wenn ich ihr gesagt habe, AIDA, dachte so, ich bin da irgendwo, weiß nicht, in irgendeinem Slum, so in St. Petersburg, in so einem Containerhafen und versucht da für 5 Euro mir irgendwas zu kaufen. So, ne? Nee, aber wie gesagt, das war super interessant, weil ich musste da ja mit ganz vielen Menschen aus verschiedenen Ländern arbeiten. Ja. Das war super interessant. Ich habe ja in der Sternbar gearbeitet als Headbartender.
Mhm.
Und da waren wir, ich glaube, 21 Leute aus mindestens 10 Nationen. Das war super interessant.
Okay.
Wie verschieden die Kulturen sind, was das für Einfluss auf die Arbeit hat. Das musste ich alles lernen. Das war sehr, und mich selbst organisieren, weil ich habe ja bis dato ja zu Hause gelebt. Das war ja das erste Mal, dass ich habe mein Zuhause verlassen und habe die Stadt verlassen und habe was Neues gewagt. Das war wirklich menschlich, hat mich das sehr weitergebracht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber
fachlich jetzt war okay.
Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein gewisser Schritt ist, wirklich mal von zu Hause weg und dann noch so einen Schritt auf ein Schiff zu gehen, wo du ja dann auf der ganzen Welt unterwegs bist. Wie war denn der Blick so zu sehen? Hier, ich bin auf dem Schiff und so schnell kann ich die Entscheidung nicht mehr ändern. Also mich hat das immer beunruhigt zu sagen, ich gehe irgendwo hin, wo ich nicht mehr weg kann. Wie war das so für dich?
Ja, das war nie, ich hatte nie Angst darum, irgendwie, dass ich da sage, so, ich bin da und dann kriege ich will da weg oder habe Sehnsucht oder so. Ich dachte so, ich ziehe das hier durch.
Ja.
Es kam am Anfang, war es nicht einfach, es war sehr speziell.
Ja.
Aber nee, das war nie irgendwie eine Option, zu sagen, na, oder Angst, dass ich sage, ja, ich kann das nicht schaffen oder ich will da weg oder was ist, wenn ich meine wieder zurück will oder so. Das war ich nie so. Ich dachte, ein halbes Jahr schaffe ich schon.
Ja, gut, das war es ja auch weniger auf Heimweh gemeint, sondern es war eher so ein Der, komm, ich war früher so, wo ich jünger war, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss frei sein. Ne? Also wenn ich jetzt morgen entscheide, ich muss hier raus, dann kann ich raus. Und deswegen war für mich so das Schiff immer so das Luxusgefängnis, weil ich auch mal ein Angebot für hatte, aber ich hätte das mir nicht vorstellen können. Spannend, dass du das so cool umgesetzt hast. Wie war das so von der Arbeitsweise aber selber mal so auf dem Schiff, wo man auch sagt, man muss ja alles wirklich auch genau planen, Gläser, Gewicht etc., logistisch, wie war das so gewesen?
Ja, das war wirklich krass. Wir hatten ja auch ein Utility, also einen Kollegen aus den Philippinen. Ja. Er war ja Banker in den Philippinen und das war halt lukrativer, dort zu arbeiten. Er hat halt für alle Abteilungen das Obst geschnitten. Das war ein wirklich krasser Job. Der hat mir richtig leid getan, weil er hat dann so an einem Tag gesagt, ich schneide heute Orangen. Ja. Dann hat der Stupide einfach 5 Stunden lang eine Europalette Orangen weggeschnitten in Kisten. Krass. Dann war er damit fertig, jetzt schneide ich meine Europalette Limetten. Musst du mal im Kopf fragen, so ein Gitterwagen Obst für alle Outlets halt, ne? Für 12 wow. Bars oder so. Ne? Ja. Und das war schon logistisch, also das, was man dann sieht, so logistisch, und du hast dann in jedem Hafen hast ja eine andere Minze zum Beispiel.
Genau.
Das ist zum Beispiel dann im Südsee, also das ist super interessant zu sehen, so, warum ist die Minze so? Und dann lernst du halt so, ach, das ist so und so, ne? Ja, ja. Also die Grundzutaten, die Qualitäten haben sich halt immer geändert, auch von Hafen halt, ne? Ja. Du baust ja nicht selber an am Schiff. Und klar, und auch wie eine Bar logistisch aufgebaut ist. Vorher habe ich ja nur in Bars gearbeitet, wo ich alleine war.
Ja.
Also ich war im Buffetier vorher, ich war im Disco-Bartender und ich war in einem 4-Sterne-Hotel alleine an einer Kupferklausel.
Ja.
So, ich hatte höchstens mal einen Azubi neben mir. So, jetzt war ich auf einmal in einer Bar, wo ich 21 Leute, wo irgendwie 10 Leute Service gemacht haben. In der Bar 10 Leute gearbeitet, einer in der Backbar. Das war dann so, was machen so viele Leute hier?
Ja, gespannt
sind. Das muss man erst mal lernen. Und ich habe ja auch eine Zeit lang, habe ich ja nur annonziert. Ich habe da in der Sternbar in der Mitte gestanden und habe die Bonks annonziert zu den 2 Bartendern. Und da kam ja die Bonks teilweise so wirklich so in Sekundentakt, dann bist du nur so, hast einen riesen Batzen Bonks in der Hand gehabt und hast dann gesagt so, 14 Pina Colada.
Echt?
25, was auch immer.
Echt, ist das so krass? Ja, wie viel trinkst, schickt man da so am Abend?
Hast du, ja, du hast am ersten Abend, wenn die Leute aufsteigen, kriegen die ja für das Ticket, was sie haben, für ihr Bordticket, was sie einlösen oder was angerissen wird, können die einlösen, können dann dem Tag ja für 50% trinken.
Okay.
Sobald die das Ticket abgeben.
Also
das heißt, die Leute haben sich am ersten Tag so hart besoffen. Da hast du auch teilweise an der Sterma, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der Rekord war über 1000 Wings auf jeden Fall.
Boah, krass. Ja. Hättest du da schon die Milk Punches früher vorbereitet, wäre das einfach.
Ja, da wusste ich gar nicht, was das ist.
Aber da kommen wir nachher drauf zu. Genau, aber so jetzt aus der Zeit mitgenommen, willst du sagen, auch eine gewisse Expertise, wo du darauf heute noch zurückgreifen kannst, auf dieser AIDA-Zeit? Ich finde es immer spannend zu sehen, was hat die Station mir so in meinem Leben gebracht.
Hast du ja, was mir die Station gebracht hat, ist auf jeden Fall dieses Kulturelle, mit verschiedenen Kulturen zu arbeiten, wie man da rangeht. Man kann da nicht wieder so, die so, ich habe eine deutsche Kultur jetzt, die beanspruche ich ja auch für mich, die kann ich halt nicht straight durchsetzen, das geht gar nicht.
Ja.
Das habe ich gelernt dort, weil da bin ich auch ein paar Mal so ein bisschen, nicht auf die Schnauze gefallen, aber da habe ich schon gemerkt, so, ach, das kannst du so nicht machen, du musst immer darauf achten, wie die andere Kultur ist. Ja. Also dieses Verständnis habe ich damit
gekriegt. Ja, das ist cool.
Ja. Und dieses einfach organisiert arbeiten, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
Ja, soll ich so, ich finde
so sauber wie eine AIDA-Bar gibt es keine Bar, glaube ich, auf
der Welt. Okay, krass. Also ich finde das extrem schöne Punkt, was du da sagst, das Menschliche irgendwo mitgenommen zu haben, weil das hatte ich auch früher bei mir in Frankfurt erlebt, dass andere Kulturen, andere Angehensweisen, andere Kommunikationsweisen, und das bringt dich sehr viel weiter im Leben, denke ich, das ist wichtig. Ja. Und warum war das AIDA dann irgendwann so, war das so, jetzt geht's weiter, oder warum war das AIDA dann irgendwann
keine Bar? Ich hatte ja nur einen Halbjahresvertrag. Und ich habe schon 9 bekommen, habe aber für mich gesagt, ich habe dann schnell auch gemerkt, so, ja, okay, wenn ich jetzt noch einen Vertrag mache, klar, dann habe ich andere Häfen, andere Mitarbeiter, vielleicht auch eine andere Karte, aber am Ende des Tages war es eigentlich jeden Tag das Gleiche.
Ja.
Okay. Irgendwann hast du deinen Rhythmus drin gehabt, wusstest, okay, heute machen wir wieder 10.000 Kaltis oder heute machen wir 10.000 was auch immer. Und klar, es war schon immer mal so, mal so, es gab auch Partys, da hast du mehr Longdrinks geschickt, aber am Ende des Tages war es immer das Gleiche.
Ja.
Und ich war so, ja, nee, noch ein Vertrag ist das Gleiche, das ist mir zu langweilig.
Okay, nee, kann ich nachvollziehen. Ja. Dann bist du generell mal ganz kurz in Zürich von der AIDA vom Bord gegangen, habe ich mir hier mal notiert. So ein kleines Intermezzo in Zürich, im Hyatt.
ich glaube, jeder hat sein beruflicher Fail-Tritt. Es war, also ich glaube, das Highlight hat gar nichts damit zu tun, also das Highlight hat gar nichts falsch gemacht. Mhm. Aber ich bin halt vom Schiff gestiegen und dachte damals so, ich hab's geschafft. Ich war jetzt am Schiff, ich war in Florent, ich hab im Club da in Mönchengladbach habe ich alles rasiert, so.
Alles gemacht.
Und ich habe auch viel Zeit investiert, auf dem Schiff natürlich, mich zu belesen und dachte so, boah, ich weiß alles.
Okay.
Und dann dachte ich so, bin ich halt da nach Zürich und dann so, zur Seite Jungs, hier kommt eure Rettung.
Bestimmt mega sympathisch.
Und dann habe ich schnell in der ersten Minute gemerkt so, weil ich dachte, ich weiß alles. Ich dachte, Fachwissen macht mir keiner was auf. Ich habe auch keinen kennengelernt in der Zeit, denn der wusste. Ja. Im Schiff wusste ich halt alles so. Ich dachte, alles Idioten. Und dann da kam ich hin, nach 2 Sekunden schon so, ich weiß gar nichts. Ja. Da wurde ich direkt, ich habe 2 Drinks gemacht, da wurde ich so auseinandergepflückt. Ich war so, wow, okay. Ja, also alles, was ich wusste in dem Moment, dann ist so mehr in die Welt zusammengebrochen, so, ich kann gar nichts.
Ja, das Verrückte ist ja, dass wir immer wieder, wenn wir mal so Herren in unserem Alter hier zu Gast haben, dass wir doch immer den Rückblick auf dieses Mitte 20, wo wir heute den Kopf schütteln und uns aufregen und wir waren eigentlich keinen Schlag besser gewesen, zurückgeblickt. Ja. Und dann war es für dich klar, okay, hier Zürich, warum wolltest du dann da weg? War das so irgendwie, ich fühle mich da jetzt nicht wohl, weil das wäre auch eine Sache zum Lernen gewesen, eine Chance zum Erfahrung sammeln gewesen?
Aber ich bin halt, wie gesagt, ich bin halt so, für mich selbst bin ich halt einmal gegen die Wand geklatscht und ich hatte auch gemerkt, war es viel zu teuer, es war von dem Heimweg viel zu weit und irgendwie hat alles nicht gepasst.
Ja.
Und ja, irgendwie habe ich auch so ein Bad Feeling gehabt und dachte mir so, nee, weiß ich nicht. Ja. Nee, das gefällt mir nicht.
Ja, ja. Ich habe jetzt noch 2 weitere Stationen. Einmal das Restaurant Riva in Düsseldorf und in Bonn das Camilla Grand. Gibt es da noch was, wo du sagst, da möchtest du gerne was dazu sagen? Oder willst du sagen, waren so Zwischenstationen, bevor du nach Berlin gegangen bist?
Nee, das waren auf keinen Fall Zwischenstationen. Die haben mich sehr geprägt danach. Mhm. Weil Riva war dann wirklich wieder so ein Laden, also wenn man schon mal da war, ist ein sehr schönes Restaurant in Düsseldorf Mediahafen. Mhm. Zu der Zeit war das eins der angesagtesten Restaurants der Stadt. Also es war so wirklich ein Hotspot.
Okay.
Immer super viele Promis dahin kamen. Victoria Beckham hat da ja ihr Geburtstagslunch gemacht.
Okay.
Wir haben jeden Tag einen Tisch reserviert für Ballack.
Ja.
Und die Gäste so, können wir da sitzen? Da kommt der Ballack. Wann kommt der denn? Wissen wir nicht.
Aber wenn er kommt, toll gemacht hat.
So. Du hast halt eigentlich alles, was so diese Promi-Kultur ist, die war dort. Die sind da reingekommen, machen mir mal eine Flasche Champagner mit ein paar Eiswaffeln und Minze und ja, es war auch eine schöne Bar und da habe ich auch wieder dieses Jet-Set-Life ein bisschen gelebt, also mitbekommen.
Ja.
Also finanziell geht es mir gut auf jeden Fall dort. Das war auch ein Laden, da muss ich richtig anpacken. Drinkstechnisch konnte ich mich da auch gut entwickeln, weil die Leute hatten Bock. Klar, die Leute haben eigentlich immer das Gleiche bestellt. Caipirinhas, Edward de Kiris, Mojitos ohne Ende. Aber ich habe die natürlich dann auch gut erzogen, die so, boah, das ist aber ein geiler Mojito und so. Da konnte man schon sehen, auch wer aber so gut betuchte oder so Ballack sagt so, ey Andi, bist heute da? Cool, machen wir mal ein Mojito bitte. Und dann denke ich so, okay, Herr Ballack. Das ist dann irgendwie, wenn auch Jungs.
Ja, das ist schon cool. Ja, klar.
Ist schon cool. Und ich so, ach krass. Und das konnte ich auch meinen Jungs erzählen. Ja, gestern für Ballack wieder Mojitos. Ja. So, einfach so in der Runde. So, ne?
Nee, klar, nee. Das ist eine coole Erfahrung auf jeden Fall.
Das war auf jeden Fall super interessant. Wie gesagt, da konnte ich mal mit dem Thema Champagner und High-End-Produkten arbeiten. Das hatte mich, der Laden war auch eine Maschine. Mhm. Du hast auch mit teuren Produkten gearbeitet, hat auch keinen interessiert, ob ich die jetzt verballere oder nicht. Ich habe da auch Sours gemacht mit, Hennessy Paradies, das hat keinen interessiert.
Okay, krass, okay.
So, das war interessant, was im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen Perle vor die Säule ist, aber das so, ja, warum nicht?
Ja, wer kann, der kann, ne? Kann man ja auch so sehen, gell? Ja. Ja, krass, aber ich finde, es hat so alles Hand und Fuß, wie immer das so spannend sind, bei manchen oder bei unseren Gästen den Weg beobachtet, wo man sagt, ja, bei dir so in Form von klassischer Hotelbar, dann so auf dem hohen Meer, jetzt dann irgendwo dann in einem sehr, sehr wertigen Restaurant, hat sich irgendwo zu dem Weg geführt, wo du heute bist und das passt irgendwo alles. Ja. In Bonn, das kam ja krank, wie war das noch so gewesen? War das auch jetzt nochmal, das war es ein Jahr gewesen, glaube ich, oder?
Ja, ich habe das Opening mit aufgemacht, wie jeder weiß, so ein Hotel-Opening ist immer so wie Hundejahre, es zählt irgendwie doppelt, finde ich, weil es ist doppelt intensiv. Alles, was du neu aufmachst, ist immer doppelt anstrengend, finde ich.
Ja.
Weil die ersten Monate waren wirklich super anstrengend, ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend wird. Das war auch teilweise so, oh, morgens um 9 da sein, abends um 12 weg, ich hatte eine Stunde Autofahrt bis Mönchengladbach, also ich sterbe.
Okay.
In den ersten 2 Wochen bin ich wirklich gestorben, ich habe teilweise auch im Auto gepennt, auf der Autobahn und dann wieder zurückgefahren, so. Aber das war super interessant, weil das war auch wieder, das war wirklich 5 Sterne, High-End, super schöne Bar, also muss ich sagen, auch einer der schönsten, damals für mich oder immer noch eigentlich einer der schönsten Bars Deutschland.
Ja.
Nur in der falschen Stadt. Auch das Hotel ist super schön.
Okay.
Ja. Und das war super interessant, weil ich da auch wirklich diese Mix, da bin ich wirklich in die Mixology gekommen, finde ich.
Okay.
Weil dort war so, ich habe mit High-End-Leuten gearbeitet, Leuten, die auch was konnten. Mhm. Die hatten Grundausstatt von Spiritosen, die High-End war. Die Gäste wollten High-End-Drinks und ja, es war auch optisch und qualitativ auch, ja.
War auch gewiss ein bisschen der Zeit geschuldet, dass langsam so ein bisschen die Mixologie sich immer breiter gemacht hat. Wann war das? 2009? 2000?
Ja, 2009 war das, genau. Ja, und 2009 war ja auch, finde ich, die Zeit, also so wie ich das wahrgenommen habe, wo dieses Bartending so ein bisschen so das Next Eben. Level erreicht hat.
Ja, genau. Ja.
So bis so Anfang der 2000er, bis Mitte 2000er war das ja alles so ein bisschen so gelbe Krawatte, blaues Jackett. Was aber nicht, ich war ja auch lang, ich war auch 10 Jahre auch so einer, alles gut.
Okay.
Aber da war der Punkt, finde ich, da hat die Szene sich verändert.
Ja.
Weil da kam ja langsam dieses Facebook-Ding, ja, da, die ist auch erwachsen geworden, die Szene.
Ja. Ich glaube, das war auch diese, ungefähr das Jahr, wo Mixology ungefähr die ersten Ausgaben hatte, oder kann das sein?
Ich glaube, die waren schon ein bisschen vorher, glaube ich.
Okay, okay. Ja, ich habe dich mal konkret auf dem
Schirm. Aber da waren die auf jeden Fall ein bisschen, schöner und mit mehr Bildern. Früher waren die mit weniger Bildern.
Die Zeit vergeht, ja.
Ja, aber es war auf jeden Fall eine krasse Zeit. Coole Events gehabt, auch viel gearbeitet, sehr viel gearbeitet. Mhm. Da habe ich auch mal gesagt, okay, das reicht mir jetzt. Da habe ich ja mit Frank Thelen ja auch gearbeitet, das war auch ganz witzig.
Ist krass, dass sich doch irgendwo alles wiederfindet, ne, am Schluss. Wahnsinn.
Ja, das, also mit Frank hatten wir echt eine coole Zeit und es hat uns auch echt zusammengeschweißt. Auch mit allen Leuten, mit denen ich da damals zusammengearbeitet habe. Mit vielen bin ich auch sehr dicke, muss ich sagen. Weil das war auch eine sehr, sehr intensive Zeit und eine sehr coole Zeit auch.
Wie war denn jetzt dann der Schritt nach Berlin gekommen, wo ich jetzt an die Altobar stehen habe? Wie war dann die Entscheidung Bonn, Berlin? Beides mit B, aber das war ja nicht der Grund wahrscheinlich, oder?
Ich wollte unbedingt nach ehemaligen deutschen Hauptstädten arbeiten.
Richtig. Okay, ja. Das ist alles Backlist erledigt, ja.
Genau. Sozusagen. Nee. Ich habe auf jeden Fall einen Cut gezogen im Kamea. Ich habe dann gesagt, ich bin raus. Ich habe da so auch so einfach gesagt, ich kündige, ich bin raus. Ich hatte gar nichts Neues. Ich habe da erstmal so ein bisschen Freelancer gemacht, so ein bisschen auf hier ein bisschen Messen gearbeitet, auf Gewerbe, so ein bisschen Kleinkram gemacht, ne?
Mhm.
Um einfach wieder mal runterzukommen, weil das war sehr intensiv, muss ich sagen. Besonders der Spagat Riva, Kamea, das waren dann so über zwei sehr intensive Jahre.
Mhm.
Und da habe ich erstmal ein bisschen Pause gemacht, ein bisschen runterkommen. Und dann habe ich natürlich die Option gehabt, eine Altobahn in Berlin anzufangen.
Ja.
Durch Jan Philipp, der früher bei mir auch im Kamea gearbeitet hat, der jetzt die ständige Vertretung macht. Und ich hatte den Plan nach Berlin, ich hatte mehr Angebote und hatte viele Bewerbungen. Ich wollte eigentlich, war für mich Berlin oder Wien. Die zwei Optionen gab es für mich.
Ja.
Aber da war das Problem, ich war ja schon recht weit im Shangri-La in Wien, aber das hat ja damals gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es jemals aufgemacht hat, aber es hat auf jeden Fall, zu der Zeit hat es nicht aufgemacht. Sollte ja dieses riesige 5-Sterne-Plus-Ding werden in Wien. So, da habe ich gesagt, komm, dann gehe ich nach Berlin. Und ja, das hat sich angeboten. Das war, eigentlich war die alte war auch nur eine Übergangsstation, aber so wie das meistens ist, bin ich auch geblieben. Ne?
Ja, du bist ja schon vorhin gesagt, das warst du noch extrem viele noch unterwegs. In Amerika habe ich mir ein paar Sachen notiert, dass du für verschiedene Hotels noch Mitarbeiter ausgebildet hast, etc. Also langweilig war dir nicht auf jeden Fall. Ne?
Ja, ich habe im Riva den Thorsten kennengelernt, der hat fucking Wodka gemacht, also einen Wodka mit Kohlensäure karbonisiert, mit einer Firmengruppe irgendwo in Osteuropa. Und jemand haben die mit Kohle und er hat die Illusion, was ein cooles Produkt war. Es war einfach eine Glas-Champagnerflasche,
wo ein
Wodka gesehen. Mit Kohlensäure ist. Ja, ne? Ja. Und das Image war halt so schöne Frauen und er meinte dann, es wäre cool, wenn wir dann in Amerika Workshops machen, so German oder European Mixologist in Amerika so, ne? Und deswegen waren wir immer eingeladen nach Amerika. Also wir haben immer so die gehabt, er zahlt alles, die Kosten halt, Flüge, was auch immer, Hotels, und wir machen dort ein bisschen Gastschichten, Workshops. Ja, so, ja, geiler Deal. Las Vegas gegen ein bisschen Drinks mixen, geht schon.
Ja, wenn du sowas wieder hast, sag gerne Bescheid, bin ich dabei.
Ja,
ja, super, vielen Dank. Krass, was die Frage da jetzt am Platz genommen hat, aber ich fand das sehr spannend, weil das wirklich sehr aufreißend war, wie die letzten Jahre bei dir waren. Wirklich spannend. Du hast vorhin was Schönes gesagt, da ging es an jedem Hafen, war die Minze unterschiedlich, und bei dem Thema gebe ich nochmal dem Andi das Wort.
Ich bin immer noch so sprachlos, was du alles erlebt hast in der Zeit.
Ja, wie alt ich bin, sagst du.
Nee, das hast du gesagt, aber ich habe mich damals auch so mal interessiert fürs Kamehameha in meiner Zeit, wo ich noch in der Bar gemixt habe. Das war auch so ein Thema in meiner Zeit. AIDA war mal ein Thema auch bei mir in der Karriere. Da durch ich die Barschule in Rostock mit Uwe halt, wo halt da, glaube ich, der Mastertrainer ist. Also man sieht immer diese Verbindung und jetzt ja mit Frank Thelen halt wieder. Sehr spannend. Aber mal zurück zu meiner Frage. In einem Interview auf eine Frage hast du geantwortet, die Frage war, was macht Bartender-Sein für dich aus? Und deine Antwort war, immer auf der Suche nach neuen Zutaten zu sein. Wie kann man sich das vorstellen? Und welche schlechte Erfahrung oder auch gute Erfahrung hast du gemacht?
Also schlechte Erfahrung habe ich aber jetzt nicht gemacht. Klar, man hat irgendwie eine Zutat gefunden, denkt mir so, oh, geil, und dann denkt man sich so, arbeitet man irgendwie daran und denkt man so, irgendwie wird das nichts. Aber auf der Suche meine ich halt, ich glaube, jeder Bartender kennt das. Also ich kann nicht durch irgendwie eine Gewürzabteilung laufen oder irgendwie durch den Supermarkt, ohne zu denken so, oh, was ist das? Und dann so, die erste Intention ist halt immer so, könnte ich daraus einen Drink machen?
Ja, genau. Ja.
So, oder was kann das? Warum ist das? Oder wenn ich im Restaurant bin und irgendwie eine coole Kombo sehe, denke mir so, ah, kann ich daraus einen Drink machen? So, das ist so immer das Erste, was, glaube ich, jeder Bartender denkt. So, ne? Oder wenn ich irgendwie eine Freundin kauft sich einen neuen Bodylotion, denke ich mir so, dieser rum.
Kann ich aus dem Drink machen? Ja.
Also nicht aus der Bodylotion, aber auch aus dieser DNA.
Struktur, dieser, ja, genau. Ne? Ja.
Und das, glaube ich, macht einen Bartender aus. Wenn du nicht so denkst, bist du kein Bartender, glaube ich.
Dann lass uns mal die Frage vielleicht umformulieren, nicht schlechte Erfahrung, sondern was war die coolste Überraschung und was war der größte Fail? Weil auch das kennt jeder Bartender, Bartenderin. Wenn du sagst, das kann nur funktionieren und das schmeckt komplett. Was war denn so, wo du sagst, okay, das hat dich am meisten enttäuscht?
Ah, schwierig. Also ich bin auch so Typ, ich nehme immer so Ziele, wenn ich irgendwas sehe oder denke, und das kann ich auch selber machen. Und dann arbeite ich so lange oder mich so enttäuscht, dass ich glaube, ich habe so Ewigkeiten an meinem Bananenbier gearbeitet.
Okay. Und
das hat irgendwie,
erzähl mal,
10 Anläufe gebraucht, das hat nicht geklappt, das hat mich so geärgert, bin irgendwann richtig ausgerastet. Also ich habe keinen Bock mehr. Weil ich wollte unbedingt aus braunen Bananen Bier brauen.
Okay.
Und das haben wir so eine Limonade benutzt. Ist ja was Afrikanisches. In der Theorie sehr simpel, aber es geht halt viel um Raumtemperatur, Hefe, Reifegrad der Banane und so. Und das habe ich wirklich 10-mal angesetzt. Das hat mich wirklich nicht zerstört. Irgendwann habe ich gesagt, ich mache es nicht mehr, ist mir egal.
Ja. Irgendwann ist man auch blockiert bei dem Ganzen, ne?
Wenn irgendwann dann, ja, irgendwann hat er gesagt, nee, ich will nicht mehr. Das ist man irgendwann einfach nur schnippig dann. Ne?
Und was war das Coolste, wo du sagst, das hat dich am meisten überrascht, das war die coolste Geschmacksexplosion?
Schwierig. Ja, das hat man schon so oft gehabt, ne? Das kann ich jetzt nicht definieren. Also ich habe jetzt, ja, das hast du öfters beim Make Punches so Aromen, also Aromen-Kombos, wo ich denke, ach, das ist krass.
Ja, ja.
Wo man am Anfang denkt, wo man sehr skeptisch und dann sagt so, ach krass, das geht ja wirklich gut zusammen, ne? Ja. Sowas wie Petersilie Kokos, was jetzt aus dem Provo zum Beispiel, ne? Das ist also einer unserer Lieblings-Make Punches, den Poppy P. Oder ja, kann ich schwierig beschreiben. Also ich habe noch nie gehabt, dass ich so, oh, das war jetzt überraschend. Okay. Diese Zutat. So.
Ja. Um dich da rauszuretten, sagen wir, du machst so gute Drinks, da ist jeder ein Erlebnis.
Nee, aber das ist nicht so formuliert.
Ja, ja, klar. Also generell ein Tipp, mit offenen Augen durch die Regale und Welt zu laufen und mit Zutaten zu mixen, die einen antören, kann man eigentlich so schnell beantworten. Ja. Ne?
Also früher, als ich jünger, also noch viel, natürlich ein bisschen jünger war und noch viel aktiver in der Szene war oder motivierter war als Bartender, bin ich auch regelmäßig damals in den in Großmarkt gefahren oder in Handelshof oder eine Metro und habe mir da irgendwas Zeug gekauft und habe mich da in meiner Mini-Hausbar hingesetzt, habe Güns ausgetestet. So, ne? Ja, ja. So, klar, das machen wir jetzt heutzutage nicht mehr unbedingt, ne? Das war abends ja eine große Bar, da gibt es ja genug Zeug. Ja. Muss ich jetzt nicht losfahren, mir irgendwas kaufen.
Aber keine Inspiration holst du ja auch noch in anderen Bars noch, wenn du sagst, früher durch Regale gelaufen und so, das ist jetzt ein bisschen weniger. Ist es jetzt eher, dass du bei Kolleginnen schaust, was die so machen, oder ist das eher so komplett, was dir in den Kopf kommt?
Nee, also man klaut natürlich viel. Also man muss natürlich mit Stil klauen.
So. Ja, genau.
Dann geht das schon. Ne? Er ist ja zum Beispiel, muss er ja offen sagen. Also jeder, der es nicht so macht, ist ja gelogen. Wenn ich irgendwie einen Drink von einem berühmten Bartender sehe, dann verhindere ich das und sage, dann sagt man so, ja, ist mir eingefallen.
Ja, genau.
Also, ist doch so. Ja. Also Da kann man ruhig offen reden.
Ist ja gut, alles
geklaut heutzutage.
Ja, gut, am Ende hat er auch alles eine gewisse Logik in den Drinks, ja.
Ja, ist ja auch nicht, dass einer sein Patent angemeldet hat auf irgendeine Kombo.
Ja, eben, nein, klar, logisch, ja.
Nee, aber ich lasse mich gerne natürlich von anderen Bartendern inspirieren und denke so, ach krass, so wie die Angehensweise natürlich, wie der an den Drink rangeht. Ja. Oder die, also der baut sich ein Metall um mit irgendeinem anderen Orangeat zum Beispiel. Und denke so, ach cool. Und dann kann man darauf ein bisschen weiterarbeiten. Man klaut ja nicht 1:1, man macht das ein bisschen anders natürlich. Ne? Ja.
Kann man da eine Kollegin oder einen Kollegen nennen, wo du sagst, das wird mich extrem beeinflussen, ihre Art zu mixen? Gibt da jemanden, wo du weißt, ey, das hat mich inspiriert und das hat mich ein bisschen verändert? Gibt da jemanden?
Müsste ich eine Riesenliste von Buttern aufzählen auf jeden Fall, die ich inspirierend finde. Ich meine jetzt auch keiner. Klar, da ich viel mit Tarek mache zum Beispiel, gucke ich mir natürlich auch an, was er macht und lass mich davon inspirieren oder wir klauen uns gegenseitig Ideen vielleicht auch, ne? Was er wahrscheinlich jetzt nicht so unterschreiben würde. durch meinen Milk-Punch-Affinität sehe ich natürlich auch andere Milk-Puncher und lasse mich da inspirieren von. Mhm. Klar, die großen Namen sind immer eine Inspiration, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Ja. So ein Nico de Soto natürlich, wir machen immer krasse Drinks. Es gibt verschiedene Bars, wo man sagt, die machen wirklich gute Drinks, da kann man sich inspirieren lassen.
Genau, dann lass uns doch noch zur letzten Frage vor unserer Pause kommen, weil unser Erklärbär Christoph Baraus jetzt in Griechenland war und keine Zeit hatte, uns was zu erklären. Danke. Darfst du uns heute was erklären? Das Thema Aquavit ist ja logischerweise, wie wir nachher hören werden, ein großes Thema bei dir in der Bar, in der Golbit. Und deswegen wollte ich mal fragen, kannst du uns mal erklären, was macht Aquavit eigentlich für dich aus und beziehungsweise für die jungen ZuhörerInnen, die vielleicht nicht so damit auskennen, was genau ist eigentlich Aquavit?
Genau, ohne jetzt weit auszuschweifen, weil das könnte auch ein längeres Thema werden. Ne?
Ach, du hast ja.
Also, was mich ausmacht, Aquavit ist auf jeden Fall eine sehr unterschätzte Spirituose. Mhm. Deswegen habe ich auch damals entschieden, da ein bisschen mehr mitzumachen. Klar, nicht unabhängig davon, dass wir als skandinavisch inspiriert sind als Konzept, wo ich jetzt arbeite, ist auch die Spirituose an sich ist halt schon sehr vielfältig, wenn man sich damit richtig mit beschäftigt, auch eine sehr interessante Spirituose. Mhm. Klar, man könnte jetzt so welche Sachen sagen wie Aquavit ist, das kommt jetzt in der Szene. Ja. Also so wie 10.000 andere Produkte. Ne? Also,
ja, alles kommt. Ja, genau.
Alles zusammen
kommt. Alles kommt, der nächste dran.
Also, gar nichts geht runter, alles zusammen kommt. Ne?
Ja.
Aber es ist sehr vielschichtig auf jeden Fall. Man kann es immer so beschreiben, so, es ist halt wie ein bisschen wie Gin halt, aber auch nicht, es ist ein bisschen wie Whisky, aber auch nicht, also es ist irgendwie so in dem Kosmos von Gin und Whisky so irgendwie dazwischen kann man es einordnen, finde ich. Mhm. Es ist halt so, also ein klarer Aquavit ist mehr wie ein Gin, finde ich, der so ein bisschen besser gewürzt ist.
Ja.
Und so gelagerter Aquavit ist eigentlich schon fast wieder gewürzter Whisky fast schon wieder. Ne? Ja, ja. Also kann man so beschreiben. Deswegen kann man so auch in den Drinks gut verarbeiten. Mhm. Und Aquavit an sich, klar. Aquavit kommt natürlich aus Nordeuropa, da sind die Wurzeln. Ist natürlich so in Norwegen, Schweden ganz stark. Alles aus Nordeuropa ist natürlich bis Deutschland. Klar, Amerika gibt's auch recht viele Aquavite, weil natürlich die Kultur natürlich damals auch Anfang der 1900 sind da viele Skandinavier rübergegangen. Die haben es natürlich auch etabliert ein bisschen. Ne?
Ja.
Es ist halt immer entweder Kartoffel- oder Getreidebasis als Brand und dann natürlich mit entweder Kümmel, Dill oder Fenchel.
Mhm. Mhm. Genau. Und mit wie vielen verschiedenen arbeitest du jetzt bei dir hinter der Bar?
Ja, wir fluchen uns ja mit der größten Auswahl. Also es gibt, glaube ich, noch das Europapark Rust. Die haben auch eine große Auswahl. Mhm. Da sind wir uns, glaube ich, immer so ein bisschen am Betteln. Ne? Wir sind derzeit bei 66.
Okay.
Und also die Maus? Immer, wenn ich poste, wie ich habe, posten die 2 Tage später, wir haben jetzt 68. Ne? Also man kann in Deutschland gar nicht so viel kaufen. Ich glaube, in Deutschland kannst du höchstens 45 kaufen. Ich habe jeden gekauft, das gibt es in Deutschland.
Jetzt stelle ich mir lustig vor, du wieder eure Maus am Kämpfen bist wegen Aquavit.
Nee. Also wie gesagt, wir haben eine große Auswahl. Klar ist es nicht so, dass die Leute sagen, oh geil, und sich ja betrinken durch die Aquavit-Auswahl. Mhm. Weil ist auch eine recht schwere, intensive Spirituose, wo du nicht sagen kannst, ich kann mich jetzt den ganzen Tag damit betrinken.
Aber gibt es da auch so mittlerweile Gäste, wo du sagst, okay, krass, die sich da richtig auskennen, die da voll im Thema sind? Gibt es das ab und zu bei dir?
Also Aquavit-Nerds?
Ja, genau.
Den habe ich noch nicht getroffen.
Okay, weil das hat mich jetzt echt interessiert.
auch, das ist vielleicht ein Grund, warum ich mich auf Aquavit spezialisiert habe. Da habe ich nämlich gar nicht diese Nerven sehen.
Ja.
Weil diese Leute, die in die Bar kommen und dann schon eh besser Bescheid wissen als du.
Ja, genau.
Und dann so Fragen, was Produkt so, und dann schon Antworten auf dich. So, warum fragst du mich das dann?
Weil das habe ich mir jetzt eben echt überlegt, mir so vorzustellen, wie so zwei Herren an die Bar, ey, der Hendrix, den habe ich daheim und dies und das, weißt du, wie es immer so ist, ne? Und dann, ja, und sagst, okay, ja. Ob es aber Aquavit sowas auch schon mittlerweile gibt, oder?
Nee. Aber was wir auf jeden Fall haben und was interessant zu sehen ist, über die Jahre ist, wir haben viele Stammgäste oder viele Gäste an sich, die vorher bei uns das erste Mal da, zum Beispiel das erste Mal bei uns waren und dann gelesen haben schon, Aquavit ist unser Steckenpferd. Hm. Und die ja so, ah, den mag ich gar nicht, widerlich.
Ja.
Und dann so, ja, aber probier doch mal was und haben das mal im Drink oder haben das mal pur und dann merkst du so, ach interessant, und die kommen dann wieder und fragen dann, ah, kann ich was von Aquavit haben, die vorher total negativ eingestellt waren, weil die Spotose ist halt wie so, ich würde mal sagen, wie vor 10 Jahren,
noch 5 genau.
Jahren Tequila.
Ja, ja,
so komplett. Ist viel noch, viel Arbeit oder viel wieder gut zu machen, ne?
Ja. Ich finde es auch mega spannend. Ich finde es auch im Trinken mega spannend. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Nur ich kenne mich nicht so aus wie du in dem Bereich. Also.
Ja, und das ist halt interessant zu sehen, dass du die Gäste so ein bisschen erziehst und die dann Leute fragen, ey, cool, was hast du noch? Und mir schicken auch Stammgäste aus dem, bei uns aus dem Golbe dann auch Fotos dann von den Aquavit, wie die zu Hause, den neue, also hast du den schon oder den habe ich gekauft? Und das ist wirklich interessant zu sehen.
Ja, es macht ja auch Spaß. Das wäre schön, ja, dass man da auch Leute abholen kann mit was Neuem.
Ja, dass die Arbeit auch Früchte trägt. Dann
ja, ja, genau. Ja. Cool. Andi, möchtest du da gerade noch irgendeine Frage stellen? Oder?
Alles gut, ich bin in dem Thema Covid noch nicht so familiär.
Ja, deswegen, also ich habe das immer einen kleinen Einblick gewinnen wollen vom Andreas und es hat ja wunderbar geklappt. Super, dann würde ich sagen, dann gehen wir ganz kurz in die Pause, füllen die Getränke auf und hören uns dann gleich wieder, wenn wir unser Lieblingsspiel spielen. Bis gleich zusammen.
Bis gleich.
Bis gleich.
Tassen sind wieder aufgefüllt. Ich sehe schon, Andreas dehnt sich da hinten schon. Denn jetzt kommen unsere verrückten 10. Und der Michi, der ist schon parat und möchte es gerne erklären, wie das geht, nehme ich an, oder Michi?
Natürlich, ich bin hier voll im Moderationsmodus. Andi, warum haben wir eigentlich noch keinen Kaffeesponsor? Wenn wir andere über Kaffee bei unserem Podcast reden, ist eigentlich schon, kümmerst du dich mal darum, würde ich sagen.
Ja, wer weiß, was noch
kommt. Ja, genau. Genau, super. Kaffee hin oder her. Jetzt kommen wir zu unseren verrückten 10. Lieber Andreas, sicherlich kennst du unser Spiel schon auswendig, wie es funktioniert. Aber um da auch dir natürlich wie bei allen Gästen fair zu bleiben, erklären wir es dir und unseren ZuhörerInnen dennoch nochmal schnell das Spiel. Die verrückten 10 bedeutet, wir stellen dir gleich 10 Fragen, wo du 30 Sekunden Zeit hast, diese zu beantworten. Es sind natürlich nicht irgendwelche Fragen, es geht um deine Lieblingseigenschaften, Sachen, was auch immer. Um dass dir die 30 Sekunden auch reichen, lasse ich das Wort Lieblings weg und sag halt nur Auto. Und meine damit natürlich Lieblingsauto. Und dann kannst du sagen, keins. Wie auch immer. Und dafür hast du, wie gesagt, dann die 30 Sekunden Zeit, um das zu schaffen. Wenn du die 10 Fragen in der Zeit beantworten kannst, machen wir es immer ein bisschen spannender, dass wir uns oder unserem Gast halt eben eine Aufgabe aufgeben, die dann der Verlierer machen muss. So, da wir natürlich alle mega kreativ sind hier zusammen und du ja mit dem Tarek am 30. November ja auch zu Gast in Zürich bist, also willkommen dann zurück, dachte ich, dass der Andi dann direkt was Gelerntes umsetzen kann, weil der Verlierer von dem Spiel 3 Milk Punches kreieren muss und die an unsere ZuhörerInnen verlost werden. Was haltet ihr davon?
Das finde ich eine gute Idee. Ich bringe das dann bei.
Ja.
Das finde ich sehr nett. Reden wir hier von 3 gleichen oder 3 verschiedenen?
3 gleiche. Wollen jetzt viel Arbeit machen.
Und der Andi verschickt einfach Milch.
Und Starter-Kit.
Milk Punch.
Selber bauen.
Ja, genau. Also,
das mal schon ein Starter-Kit.
Ja, also generell, das ist dann somit auch dann klar. Das heißt, ihr lieben ZuhörerInnen, ihr erfahrt dann, wie ihr vom, hoffentlich vom Andreas die Drinks gewinnen könnt. Ach, beides Andreas, ist schwierig. Oder vom Andi, ne? Sagen wir es mal so. Ja. Gut, dann sind die Regeln klar. Hast du verstanden, Andreas, schon, ne?
Ja.
Ja, ist ja nicht so schwer, ne? Wenn ich es kapiere, verstehst du das recht. Dann würde ich sagen, ich stelle mal die Uhr und dann geht das bei 0 gleich los. 3, 2, 1, 0. Stadt.
Düsseldorf.
Cocktail.
Caipirinha.
Serie.
Breaking Bad.
Essen.
Spaghetti Carbonara.
Spirituose.
Rum.
Bar.
Provokateur.
Buch.
Charles, Barbibel.
Pasta.
Carbonara.
Song. Leider ist die Zeit vorbei. Ja, super. Da hat der Andreas leider nicht geschafft. Andi, Glückwunsch, du wirst geschont und unsere Zuhörerinnen auch, weil sie wahrscheinlich einen guten Milchpunch kriegen. Ja. Dann, wie gesagt, dann erfahrt ihr in Kürze, wie ihr diese drei...
Ich weiß auch nicht, wie ich gerade auf Caipirinha gekommen bin, aber...
Ja, du, das war wahrscheinlich von der ersten
Hälfte. Wir haben die ganze Zeit über Caipis geredet.
Ja, ohne Scheiß. Ja,
gar das nicht war immer Kopf so, ich dachte mir, warum habe ich jetzt Caipi gesagt?
Ja, da war die erste Hälfte sicherlich daran schuld, ja. Ja. Genau, zumindest erfahrt ihr dann kürzlich bei uns auf Instagram und Facebook, wie ihr eine von diesen drei Trinks abstauben könnt. Dankeschön für diesen Preis, Andreas.
Ja, gerne.
Gut, genau. Der Andi freut sich, dass er keine Milchpunch machen muss da oben. Ist dir das schon? So, zweite Hälfte, Fragerunde, machen wir hier weiter. Das Wort Bodenständigkeit hat vorhin schon den Podcast eingeleitet und ist ja auch irgendwo ein wichtiger Bestand deiner jetzigen Station vom Golvet. Magst du mir erklären, warum das so ist und uns ein wenig erklären, was das Golvet genau ist?
Die Bodenständigkeit im Golvet, klar, der Name sagt ja schon die Bodenständigkeit, weil Golvet bedeutet ja Boden auf Skandinavisch und da ist die Intention halt Boden auf Skandinavisch, halt Bodenständigkeit. Mhm. Klar, Bodenständigkeit im achten Stock ist schwierig, aber
möglich.
aber ist möglich, ja. Ja. Nee, wir haben eine recht bodenständige Küche natürlich und vom Stil sind wir auch recht bodenständig. Wir sind jetzt nicht abgehoben. Wir sind halt sehr locker. Alles es ist jetzt nicht alles super schick. Also keiner läuft da im feinen Zwirn oder Anzug rum. Mhm. Wir duzen die Leute, es läuft laute Musik. Man setzt sich zum Gast gerne zu oder man geht auf Augenhöhe. Ja, das ist halt so diese Bodenständigkeit, die versuchen zu vermitteln. Mhm. Alles, was wir machen, ist auch teilweise irgendwie greifbar zu verstehen, also bodenständig. Besonders auch von Drinks, sind wir jetzt nicht so speziell oder experimentell, dass wir sagen so, dass die Leute sagen, nee, verstehe ich gar nicht, was ist das?
Okay. Dann wollte ich eben fragen.
Also so halt schon diese Bodenständigkeit, auch von, vom Essen her. Ne?
Und so von der Bar selber, wie kann man sich den Ort so ein bisschen vorstellen? Kannst du das ein bisschen bildlich erklären, dass wir so einen Einblick haben, wie das Golvet aussieht?
Ja, 8 Etage mit einem Panoramablick über den Potsdamer Platz.
Okay.
Alles in so ein bisschen in Bodenständigkeit gehalten, auch weil viel Holz verarbeitet ist, Lederstühle, also keine Tischdecken. Mhm. Der Tresen ist auch aus Kupfertresen mit einem Blick über den Potsdamer Platz natürlich. Mhm. Ja, es ist viel Kunst verarbeitet bei uns.
Habt ihr da so einen konkreten Künstler irgendwie, auf den ihr euch da konzentriert, oder ist das so ein bisschen...
Nee, wir haben ja von die Dixon Brothers haben wir uns die Kunst gemacht. Mhm. Das ist The House. Wir haben für ein Pop-Up gehabt in Berlin. Das war halt so ein Kunstprojekt, da läuft so ein leeres Gebäude, da haben sich verschiedene Künstler verewigt, ja. Und das ist alles nur ohne Kamera gewesen oder ohne Bilder, das heißt, alles nur in Köpfen der Leute geblieben. Und okay. Du hast halt verschiedene Kunstwerke davon wieder dort bei uns verarbeitet.
Bodenständigkeit, wie gesagt, wir wiederholen uns gerne, ist das große Thema. Warum ist es aber so ein großes Thema? Und wie kann man sich das vorstellen? Bodenständigkeit, ihr habt ja auch einen Stern, glaube ich, wenn ich es richtig
erinnere. Ein Stern, 16 Punkte.
Ja, Glückwunsch. Wie setzt man eine bodenständige Ein-Stern-Küche um? Gibt es da so eine ungefähre Vorstellung, wie euer Essen da aussieht? Und wie stellt man die auch in der Bar um? Du sagst, ihr macht es nicht so kompliziert, man braucht keine Erklärung bei euch in der Barmenü. Aber was findet man da vor bei den Essen und bei den Getränken konkret, bei den Cocktails?
Klar, wir haben natürlich Essen bisher haben wir natürlich 5 Gänge, 7 Gänge, klassisches Menü. Unser Signature ist natürlich unser Brot Muttergedeck. Das ist einfach salzige Karamellbutter mit einer Seele, also ein Brot ohne Hefe gebacken mit Kümmel. Das brechen die Gäste sich selbst angestimmt, das kann man sich mit der Hand brechen. Das finde ich auch so ein bisschen was Bodenständiges.
Mhm, ja.
Es ist ja nicht so, dass einer kommt und das ordentlich aufgeschnitten hat oder so. Ne?
Ja, ja.
Ja, die Gerichte schon, du hast viele Zutaten, die man kennt. Mhm. Wir haben jetzt einen Blumenkohlgang mit Meerrettich und Salzzitrone. Das kennt man. Und Kerbel. Kerbel ist jetzt vielleicht ein bisschen verrückter fast schon, aber Kerbel ist auch nicht so, dass die Leute sagen, so habe ich schon nie gehört.
Mhm,
also das ist schon. Und das spiegelt sich ja in vielen Gerichten wieder, dass du viel bodenständige Sachen hast, kreativ umgesetzt.
Ja, ja.
Und das Gleiche hast du auch in Drinks. Die Drinks sind ja jetzt auch sehr bodenständig von also klar, wir machen viele Milkpunches natürlich auch und viel alkoholfreie Drinks, aber kommen wir später
genau, dazu. Genau, ja, genau.
Danke. Um nicht so viel wegzunehmen. Aber das hast du auch in Drinks. Also wir versuchen immer, die Drinks sehr simpel aufzubauen.
Mhm.
Das ist jetzt nicht die innovativste Bar, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, sehr bodenständig. Also du hast halt so einfach, also weiß ich, du hast halt einen Old Cube halt mit Rotwein, Orange und Ananas.
Mhm.
So.
Ja, ja.
Verstehen die Leute, du brauchst jetzt nicht viel erklären. Das ist halt Champagner, Minze, Ananas, Rotwein.
Ja,
so,
ja,
danke. Ja. So bauen sie, so sind viele Drinks, oder du hast einen Blatt Cent mit Fenchel. Mhm. Brauchst nicht viel erklären, das ist Fenchel und Blatt Cent, also so Orange, Kirsche, Fenchel.
Mhm,
so,
mhm,
ja, so ja. Haben wir versuchen viele Drinks aufzubauen, die sehr bodenständig sind, weil sonst sind die Leute auch sehr schnell überfordert.
Ja, genau. Ja,
besonders in der Sterneküche ist es, manchmal waren wir ein bisschen noch kreativer, würde ich mal sagen, oder innovativer verschwunden. Was jetzt nicht heißt, dass wir jetzt faul geworden sind.
Nein, klar, alles klar.
Aber die Leute, hast du gemerkt, die springen ja gar nicht drauf an. Wir machen ja auch jeden Tag einen Drink of the Day und ein Special.
Ja.
Du merkst, umso einfacher der Drink ist, umso simpler,
mhm,
umso mehr geht der Drink. Umso spezieller, umso weniger haben Leute Bock drauf. Dann sagen die, nee, ich nehme einen Gin Tonic oder ein Glas Champagner.
Das ist ja das, warum reden wir immer über Caipirinha Mojito und so, weil der Gast kann es verstehen.
Und ich glaube, du brauchst auch den Kontrast halt, ne? Wenn du sagst, was hast du irgendwie ein 10-Gang-Menü teilweise, also mit 10 Grüßen oder 10 Items,
mhm,
und da kommt viel auf dich zu, willst halt und gar nicht den Kopf voll machen mit irgendwie noch mehr Aromen.
Ja, ja. Aber da macht ihr ja sogar Trinkbegleitung, also jetzt nicht Weinbegleitung, klar habt ihr auch. Aber ihr macht
wir haben natürlich eine Weinbegleitung, eine Cocktailbegleitung, eine alkoholfreie Begleitung, die aus ein bisschen Hefe, Kombuchas und alkoholfreien Drinks besteht,
mhm,
die wir mit unserem Sommelier zusammen machen.
Und wie ist das da? Wie viele Gäste könnt ihr gleichzeitig da platziert haben, wenn das
Restaurant voll ist? Derzeit, also immer noch mit ein bisschen Corona-Auflagen, mhm, natürlich,
ja,
gleichzeitig platzieren, so je nachdem, wie die Seatings sind, so die Pi mal Daumen 60.
Okay. Wenn dann da so Cocktailbegleitung gehen, müsst ihr da viel pre-batchen vorher, dass das alles funktioniert zum Essen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder sind das alles?
Ja, witzigerweise machen wir um einiges mehr alkoholfreie Begleitungen.
Ja.
Also wir machen im Vergleich, wir machen 9 alkoholfreie Begleitungen, 1 alkoholische.
Ah, okay. Ja.
Also das aber nur auf den Cocktailbegleitungen bezogen.
Ja.
Ne?
Ja.
Weil wir machen sehr, sehr viel alkoholfreie Cocktailbegleitungen. Das machen wir ohne Ende.
Mhm.
Mhm. Aber wie gesagt, die alkoholische, die müssen wir gar nicht pre-batchen, die können wir so schicken.
Mhm.
Und die Erfahrung ist auch aus der Vergangenheit, dass viele halt auch nur immer so halb nehmen. Das heißt, dann zum ersten Gang, zum dritten Gang, sowas. Weil viele nehmen automatische Cocktailbegleitung und wollen gar nicht so viel trinken, das ist immer schwierig.
Ja, klar.
Also, das ist Cocktailbegleitung, dieses Thema, ich glaube, das ist auch so ein Zukunftsthema. Da kann man sich so viel dran arbeiten. Das habe ich jetzt in der Tage ja auch mit der Puzzlebar gehabt. Da muss auch drüber unterhalten.
Mhm.
Egal, wie du es machst, es ist immer super schwierig.
Ja, auf jeden
Entweder
Fall.
Ist es zu stark, es ist zu leicht, es ist zu klein, es ist zu groß.
Also ja,
ich habe noch keine Bar getroffen, die den perfekten Mittelweg machen.
Mhm.
Es gibt natürlich ein Sterne-Restaurant in Thailand, glaube ich, oder Tipsy irgendwas. Die machen ja nur Cocktailbegleitung, es gibt ja kein Wein.
Ja, aber es ist schon so, wie du sagst, am Ende ist es jedem Gast recht zu machen, sicherlich schwierig und fast unmöglich. Ja. Um das Thema ein bisschen abzuschließen, auch das Wort Bodenständigkeit abzuschließen, warum ist euch das so wichtig, konzeptionell gesehen? Was war denn die Intention dahinter?
Ja, ich bin ja seit der ersten Stunde da, richtig. Genau, ich bin ja seit über 4 Jahren, 4,5 Jahren dort. Klar, es war uns wichtig, einen Ort zu schaffen. Ich würde mal sagen, das Golvet ist ein Sterne-Restaurant. Wenn du noch nie ein Stern essen warst, dann kommt das Golvet, das ist die richtige Entscheidung. Weil das ist so ein Einsteiger, also nicht Einsteiger von der Qualität.
Nein, ich weiß es
nicht. Es ist halt für jemand, der Angst vor Sterne-Gastronomie hat. Das ist so wie dieses Image der 5-Sterne-Hotels. Ne? Mhm. wenn du noch nie im Fünf-Sterne-Hotel warst und direkt zum Beispiel ins Adlon randackelst oder so, danach gehst du nie, wahrscheinlich als junger Typ, gehst du nie wieder ins Fünf-Sterne-Hotel. Da denkst du, nee, ist alles voll teuer und alles so irgendwie super gediegen. Was ja auch gut ist, ja, dass die so sind. Aber es ist, glaube ich, ist der falsche Anfang. So, gehst du in ein modernes, ein lautes, ein cooles Fünf-Sterne-Hotel, hast du ganz anderen Anspruch. Das gleiche im Sterne, glaube ich, auch.
Okay.
Also, wenn du jetzt in so ein Sterne-Restaurant kommst, wo keine Musik läuft, weiße Tischdecken, der eine, der Kellner kommt schon und wäscht deine Hände vorher oder so.
Ja, ja.
Danach gehst du, glaube ich, als junger Mensch, der ist so, nee, das mag ich nicht. Ja. Aber du kommst bei uns rein, da steht ein Typ wie ich zum Beispiel mit einer bunten Schürze und sagst so, hi. Und so, nimm dich einfach mit zum Tisch, so, hey, ich bin Andi und so, komm. Habt ihr eine Reservierung, schön, dass ihr da seid, komm, ich nehme eine Jacke ab und wollte ich schon was trinken, Gin Tonic, ein Drink, Champagner, alles zusammen. Ja. Wollt ihr machen, so, ne?
Ja, ja,
so ein bisschen locker und da hast du eine elektronische Musik, ab 11 Uhr spielen wir Hip-Hop. Das ist, ja, ich glaube, das ist ja auch diese Bodenständigkeit, die es uns macht, dass du sagst, so ein bisschen so dieses Wohlempfinden, so ein bisschen Wohnzimmer, dass die Leute nicht auch einfach sagen können, cool, hier kann ich hinkommen, einfach nur ein bisschen was an der Bar essen.
Ja, genau. Ja.
Einfach nur Eingang essen. Also so ein bisschen so, ja, Bodenständigkeit halt. Ja. Und wir nehmen uns auch nicht so ernst, deswegen glaube ich, ist das ganz cool.
Okay, also das bedeutet?
Ja, wir machen uns gerne auch mal über uns selbst lustig, weil wir sind auch immer lustig drauf, sagen wir so. Ne?
Ja. Ja.
Also im Team, auch mit den Gästen und so. Dann, man ist halt nicht zu steif, glaube ich, am Gast.
Ja, cool. Ja, vielen Dank für den Einblick in das Golvet. Du hast jetzt schon ein paar Mal ein bisschen durchblicken lassen, das Thema alkoholfrei. Ist ja bei mir immer ein Riesenthema, wo ich gerne nachhake, weil ich also eine gewisse Skepsis in mir trage. Ich weiß auch nicht, warum. Aber du bist da komplett überzeugt davon, glaube ich, und siehst da auch einen extrem kommenden Trend darin. Und ich hatte auch irgendwann mal ein Zitat von dir gelesen, dass mittlerweile der Wandel so stark bei dir ist, dass du stellenweise 40 von 100 Drinks alkoholfrei schickst. Wie denkst du, entwickelt sich der Trend? Alkoholfrei, okay, aber sind das wirklich die alkoholfreien Spirituosen, die wir dafür brauchen? Oder sind es einfach generell die Tools, die wir uns selber erarbeiten? Was denkst du, wo geht das Ganze hin?
Ich finde, alkoholfrei kann man ganz klar vergleichen mit vegan. Vor 20 Jahren oder 15 Jahren oder 10 Jahren, wenn du sagst, vegan, bist in der Bar gegangen, du hast nur vielleicht, oder bist in ein Restaurant gegangen, hast einen Gemüseteller gekriegt.
Ja.
Wenn du Glück hast.
Ja.
Du bist losgegangen, wolltest irgendwas Veganes kaufen, konntest du eine Kartoffel kaufen, weil es gab gar nicht Ersatzprodukte.
Ja.
So, bei alkoholfrei ist das Gleiche. Vor 10 Jahren bist du in der Bar, ich hätte gerne was alkoholfreies, da kriegst du Fruchtpunsch.
Ja.
Oder eine alkoholfreie Kalbi.
Ja.
Jetzt kriegst du kreative Sachen. Du bist losgegangen, willst was alkoholfreies kaufen, dann bist du zurückgekommen mit einer Fanta. Jetzt gehst du rum, es gibt alkoholfreie Wermut, es gibt Gin, es gibt diese Entwicklung, merkt man, also die Verbindung ist ganz klar. Das kann man gut vergleichen. Das ist ein guter Trend, das ist ein Trend, der sich immer mehr durchsetzt, finde ich. Und ich finde es auch gar nicht, vor 10 Jahren war ich auch noch so, oh, vegan, jetzt so, oh ja, kann man machen. Ich lebe ja auch gerne mal zwischendurch auch mal vegan.
Ja,
und bin genauso mit alkoholfrei. Vor 10 Jahren so, alkoholfrei, ich nicht. Jetzt so, trinke ich gerne mal einen alkoholfreien Drink.
Ja.
So, ich glaube, das ist auch die Entwicklung, dieses Mindset, was die Leute haben mittlerweile. Dieses bewusste Leben ist auch, spielt da eine Rolle mit.
Aber generell kreative Produkte hatten ja schon eine Weile auf dem Markt. Können wir uns ja schon teilweise an der Bar sehr stark selber erarbeiten. Sehen wir ja auch in verschiedenen Bars, wo es dann eben Sirups gibt etc. Das heißt, die Tools wären ja da. Also denkst du, diese alkoholfreien Spirituosen heben es auf ein gewisses Level in Form von Qualität, weil es sind ja alkoholfreie Spirituosen. In der Wahrnehmung von uns und vom Gast brauchen wir diese, dass wir diesen nächsten Schritt erreichen in der Kategorie oder ist es einfach...
Ja, brauchen ist übertrieben. Braucht vegane Küche, veganen Käse. Nein, aber was macht das Ganze einfacher?
Ja, ja.
Also es ist einfacher, wenn du sowas hast. Ob du es jetzt nutzt, ist was anderes.
Ja.
Klar, du kannst das auch umgehen, das Ganze mit einem Tee, also kalt gebrauchtem Tee und das als Grundbasis nehmen.
Ja.
Aber so ein alkoholfreier Gin macht manchmal... Es klingt auch erwachsener für den Gast. Wenn du sagst, ich habe einen Drink, der ist auf Basis von alkoholfreien Gin, klingt erwachsener als, ja, da ist O-Saft drin.
Das war das so ein bisschen, was ich meinte. Generell wirkt es aber wahrscheinlich wertiger, weil es halt eben nach dem Altbekannten klingt. Ja, ja.
Klar, die Sachen sind auch recht teuer, aber teilweise auch sehr viel Handwerk gemacht, auch optisch gut präsentiert. Also, wie gesagt, es ist halt nicht mal dieses Kinder-Image. So irgendwie. Und ich merke auch im Golvet, wie gesagt, am Anfang am Golvet haben wir schon am Anfang hatten wir recht viel alkoholfrei gemacht, aber da waren wir auch drinkstechnisch und käfigtechnisch, also sehr, limitiert aufgestellt. Mhm. Und das kam immer mit der Zeit, dass immer mehr die Nachfrage war und dass wir uns da auch mit dem Brett aufgestellt haben. Ja. Mittlerweile haben wir auch 6 verschiedene alkoholfreie Gins, im Potpourri an alkoholfreien Wermut, verschiedene Vergüs, alkoholfreie Schaumweine, ja. 1000 verschiedene alkoholfreie Sirups, natürlich gab es immer, aber sich mit der Thematik halt beschäftigt, das ist schon krass.
Da gibt es ja schon generell immer mehr, dass Gäste wirklich kommen und nach was Neuem fragen. Die sagen, hier, das letzte Mal hatte ich den alkoholfreien Gin so und so. Hast du was Neues da, dass das Interesse wirklich weiterhin wächst?
Also wir haben Stammgäste, die trinken natürlich immer wieder den gleichen alkoholfreien Drink.
Ja.
Wo ich denke, okay, die trinken dann 10 Mal den gleichen Drink. Also okay, ist natürlich, man kann das offen reden, ist natürlich das beste Business, was du machen kannst.
Ja.
Weil die Marge ist an einem alkoholfreien Drink teilweise höher als ein alkoholischen.
Ja, klar. Muss man
nicht rumschreiben, ne? Ja. Klar, die fragen natürlich immer wieder, das ist immer das Schwierige, die fragen natürlich immer wieder, hast du irgendwas Neues? Und denke so, okay, weil ich muss sagen, alkoholisch fällt mir leichter umzusetzen natürlich als alkoholfrei.
Mhm. Ja,
weil du willst natürlich auch was sehr Kreatives haben und irgendwie nicht langweilig ist.
Ja.
Und das, wie gesagt, du bist halt recht limitiert.
Ja.
Und da muss man gucken, weil man wird immer recht süß, finde ich.
Okay.
Oder recht dünn vom Drink.
Ja.
Das ist immer schwierig. Und natürlich in einem Sterne-Gastronomie, also das, was besonders, weil wir auch aufs Pairing gucken oder an sich bei uns im Laden, die dürfen auch nicht zu groß sein, die Drinks.
Mhm,
das hat wenn du so ein riesen Glas hinsetzt, okay, dann trinkt er den ganzen Tag dran. Also soll ja nicht sein. Also,
ja, nicht satt trinken.
Darf der gerne, darum geht's gar nicht. Aber es ist dann auch irgendwann so kontraproduktiv zum Essen halt. Ne?
Ja, ja.
Du willst ja irgendwie auch das irgendwie anpassen. Aber wir haben natürlich auch viele Gäste, die fangen an mit einem Alkohol, die essen zum Essen, trinken die natürlich das alkoholfreie Pairing.
Mhm.
Und wenn die fertig sind, kommen die in die Bar und trinken aber 10 Drinks. Alkoholisch.
Ja.
Und die ist so, aber ihr habt doch, dann kommen die direkt an und dann sagen so und so. Ich so, aber der ist mit Alkohol. Ja, ich weiß. Aber du hast doch alkoholfrei getrunken. Ja, ich wollte ja zum Essen nüchtern bleiben oder klar im Kopf bleiben.
Ja,
Was ein guter Ansatz ist aber, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, das Essen bewusster wahrzunehmen, finde ich gut. Was ist denn so generell für dich so die wirklich die aktuell spannendste Überraschung dieser Welt, auch von den alkoholfreien Spirituosen, was auch immer, du sagst, das hat dich am meisten überrascht, dass das möglich ist. Gibt's da was?
Es gibt einiges, weil ich, also jeder, der sich interessiert für alkoholfreie Getränke oder Spirituosen, sollte auf jeden Fall nüchtern Berlin folgen oder mal dahin gehen, wenn er in Berlin ist. Das ist ein alkoholfreier Späti.
Mhm.
Ist unfassbar interessant, weil diese machen nur alkoholfrei und die haben nur cooles Zeug. Also nichts Langweiliges.
Ja, ja.
Dort, die haben unfassbar geilen Birnen-Champagner alkoholfrei.
Okay.
Den habe ich meiner Schwester auch, als ich schwanger war, geschenkt. Auch in der Magnum-Flasche und so. Super sexy Verpackung auch.
Ja.
Schmeckt großartig. Gibt es leider nicht mit Alkohol.
Ja.
Aber geschmacklich, wenn du trinkst, kannst du, das ist super, unfassbar lecker. Oder Sparkling Tea. Das ist ein Riesling-Traubensaft. Aromatisiert mit Tee, karbonisiert.
Ja.
Das und das cool. Ist auch super aufregend. Also das so, oder es gibt natürlich, ich habe schon wieder den Namen vergessen, letztes Mal habe ich einen alkoholfreien Rum probiert, da fand ich auch sehr gut.
Mhm.
Da gibt es schon coole Sachen. Also dort findest du eigentlich alles, was raus.
Wann kommt der alkoholfreie Aquavit von Andreas Andrikopoulos? Ist der schon in Planung, oder?
Ja.
Kannst nicht drüber
was
reden.
Ich schon länger mal Planung hatte, was ich noch in der Pipeline ist, halt so ein Kef oder Kumuha machen. Die gleiche DNA wie Aquavit.
Mhm.
So das, aber so ein alkoholfreier Aquavit, weiß ich nicht. Schwierig.
Okay.
Kümmelwasser, weiß ich nicht, ob die Welt darauf gewartet hat.
So, am Ende erleben wir heute einiges an Produkten, die ja kommen. Und am Ende muss deine Fangemeinde nur finden. Kann schon funktionieren. Ja. Ja, super. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Ich bin da immer noch am Überlegen, wie das sich so weiterentwickelt, aber mal schauen. Weiterentwickelt, Andi, ist eigentlich das Wort, wo ich dir das Thema, wo ich das Wort übergeben möchte.
Ja, als kleine Brücke zum Thema Milk Punch Boys ist natürlich das Thema Coronavirus leider nicht ganz unwichtig gewesen, glaube ich, für euch. Wie hast du die ersten Woche erlebt, als die ersten Fälle bei uns in Europa bekannt worden ist? Und wie war dein Gastro-Alltag danach?
Also meinst du damals, als es so langsam losging?
Mhm, genau.
Veranstaltungen waren abgesagt, wir hatten recht viele Stornierungen natürlich. Das kam ja in Berlin, war das natürlich in der Zeit, wo auch die IFA war, der ITB, also eine Messe, die auch viel Hoteliers oder so viel Business macht in der Stadt, ne? Mit viel großen Veranstaltungen. Da hatten wir innerhalb von einer Woche haben wir irgendwie, ich glaube, 10 Veranstaltungen abgesagt gekriegt für die nächsten Monate, die dann auch echt viel Umsatz gemacht hätten. Ja, das war dann schon irgendwie schwierig. Also man hätte nie gedacht, dass es sich so entwickelt natürlich, ne? Und dann, als das hieß, ja, wir machen erstmal, zu, weil wir haben ja schon, bevor der Lockdown kam, hat das Golf wieder schon geschlossen. Weil irgendwie der Lockdown, also der Gastro-Lockdown kam ja dann zum 1.11. oder so, 1.4. glaube ich, oder Mitte
März war es gewesen, oder? 13.
Mitte März. März, der 1. Aber wir haben schon Anfang März gesagt, wir machen zu.
Ah, okay, krass. Ja, weil es einfach generell zu ruhig geworden war.
Ja, weil es zu ruhig geworden war, das war dann ja auch so.
Also krass, weil ich war auch noch in Berlin, genau diese Woche, die du sagst, wo die Messe eigentlich war, da war ich bei einem Kollegen in der Steinplatz besuchen und das war halt wirklich schon ein bisschen unheimlich, ja. Und jetzt, wenn man so ein bisschen zurückschaut, ich erinnere mich noch, wo dann bei uns die ersten Pressekonferenzen in der Schweiz kamen, war so surreal, als ob du irgendwie einen Film guckst und du bist mittendrin. Wie hast du das denn für dich so wahrgenommen jetzt privat, wo du sagst, war da eine gewisse Unsicherheit für dich da? Angst ist immer ein großes Wort, das irgendwo in einem Podcast zu sagen. Aber wie dachtest du, geht das alles für dich, Andreas, weiter?
Ja, ich hatte schon, klar, Angst war so ein bisschen Unwohlsein, so, okay, was passiert da gerade? Und klar, man hat dann so Sorgen wie finanziell, komme ich überhaupt klar? Wie ist es mit diesem Kurzarbeitergeld? So, was mache ich jetzt? Muss ich eine neue Wohnung suchen? Ja. Muss ich hier weg von Berlin? Also, man hat da schon viele Sachen durchgespielt. So, kaufe ich jetzt meinen Schnaps? Aber wer soll den kaufen, wenn die Bartender kein Geld haben? So, ne? Also, ich habe mir schon auch viel telefoniert mit Fachkollegen und Freunden und dann auch am Anfang gar nicht gewusst, was mache ich mit meiner Zeit. So war jetzt nicht so, super, ich kann zu Hause bleiben. So man war dann, die ersten Tage waren irgendwie so, vier Tage waren wirklich so echt verschwendete Zeit. Man hat die einfach nur in den Tag gelebt und dann wusste gar nicht, was man tun soll. Ne? Also wirklich so ein Schock.
Ich glaube, mit dem, dass man nicht weiß, was man tun soll, da kommen wir auf der nächsten Frage drauf an, das hast du ja irgendwann gewusst. Aber um da vielleicht noch so ein bisschen bei der Arbeit zu bleiben, wie war es denn für euch als Bar, als Restaurant, als Unternehmen, da durch diese Zeit durchzukommen? Gab es da so Sorgen oder Ideenansätze, die man gerne machen wollte? Gab es da was?
Ja, wir hatten am Anfang natürlich 10.000 Ideen. Es wird natürlich immer wieder mit neuen Beschränkungen immer auch wieder, das war dann auch irgendwie demotivierend, weil du hast dann irgendwie eine neue Idee gehabt. Ich weiß es nochmal. Und dann kamen neue Beschränkungen und dann so,
okay,
geht nicht. Was wir geplant haben, geht nicht. Neues angefangen, kam irgendeine andere Beschränkung und dann so, geht nicht. Also, das war dann irgendwie schon ein bisschen so nervend, weil du hast irgendwie Zeit investiert für irgendwas und dann so. Komplett. Ja. Und dann war irgendwie dieser Punkt, man muss sich schon motivieren, sich dann wieder aufzurappeln. Klar, du hast auch viele junge Leute im Team gehabt, die mussten irgendwie erstmal auffangen, sagen, ey, komm doch mal zum Essen vorbei bei mir, ich koche was.
Ja, aber, mega cool.
Ja, wenn du Hilfe brauchst, also ich habe vielen Leuten geholfen, bei uns Aufstockung zu bekommen vom Arbeitsamt, weil ich da ein bisschen auskenne oder ein bisschen gewichter bin, weil meine ganze Familie beim Arbeitsamt arbeitet.
Okay.
Schöne Grüße an meine Schwester, mein Schwager. So, die habe ich dann auch genervt. So, ich habe hier nochmal einen Patienten und die haben mir dann mal Sachen geschickt. Also viel mit der Personalabteilung über uns geredet. Wie ist das? Was machen wir in Zukunft? Ja.
Das ist ja das, was ich glaube, was viele auch gar nicht so richtig auf dem Schirm vielleicht haben, jetzt wenn man so irgendwie für so eine Bar verantwortlich ist, dass man nicht nur nach sich und nach der Bar schauen muss, sondern auch nach seinem Team, wo man gucken muss, wie geht's denen? Da haben vielleicht welche dabei, die sind noch jünger oder ein bisschen unstabiler und schon möchte man ja auch, dass es denen trotzdem gut geht. Ja, man hat über Jahre mit denen gearbeitet und dann ist es einmal nicht von heute auf morgen egal. Hattest du jemals die Sorge, wenn du sagst, hier, irgendwann geht es wieder los, jetzt mittlerweile geht es ja wieder los, dass das nicht mehr funktioniert, wenn wir wieder öffnen dürfen? Hattest du Angst, dass wir irgendwie da in was reinlaufen, was uns da komplett die Möglichkeit nimmt, wirtschaftlich zu funktionieren?
Nee, also am Anfang natürlich nicht, weil ich dachte, okay, das wird nicht lange gehen. Ja. Dann ist es nur eine kurze Phase, umso länger das Ganze natürlich ging. Weil diese Sorge, es ist schon klar, oder ist auch schon so, dass die Gastro nicht mehr so ist wie früher. Also auch der Gast hat sich gewandelt, das Denken in der Gastro, glaube ich, hat sich auch gewandelt. Dieses Work-Life-Balance vielleicht auch, oder auch die Mitarbeiter halt auch wieder zu sagen, so, ey, ich kann denen nicht mal 7 Tage einteilen, weil sonst stehe ich immer alleine, ne?
Ich glaube, da ist echt viel passiert mit dem Work-Life-Balance. Haben wir immer wieder die letzten Folgen so als Thema mitbekommen, dass es wohl durch Corona noch ein bisschen angetrieben wurde, ja.
Also man hat sich natürlich auch dann gewöhnt, ne? Genau, klar, die Sorge war natürlich, schon immer gedacht, so, okay, ist das überhaupt eine Szene? Was mache ich jetzt in Zukunft, wenn das nicht klappt? Meine Mutter hat mich dann mal angerufen, so, ah, du kannst doch nichts. Sie hat mich auch sehr gut aufgebaut. Okay, du kannst doch nichts anderes. Was sollst du machen? Vielleicht kannst du im Supermarkt arbeiten. Ich so, Mutter. So, das war ja sehr, sehr mutterlich, sehr fürsorglich. Ne? Ja. Nee, das war schon, eine Zeit lang war schon der Gedanke, so krass, was da passiert. Aber ich muss sagen, auch die Getränkeindustrie an sich, die haben natürlich auch viel getan, dass diese Sorge auch schnell weggehen muss. Mhm. Ja, ja. Weil es gab ja viele Projekte und gemerkt, dass da ist auch Power.
Ja, genau.
Oder die wollen was machen, sei es denn jetzt Support Your Local Bar oder
genau. Was
auch immer. Ja. Es gab ja zigtausend Sachen. Ja. Ich habe eine Zeit lang habe ich immer alle 5 Tage an irgendein neues Ding angemeldet. Weil es ja immer wieder gab es dies, gab es das. Es gab einen Industriepartner und haben die, ey, willst du nicht mal für uns das und das machen? Also mir war nicht langweilig dann irgendwann.
Ja.
Also kam nach der Schockstarre kam halt die so,
der Stress.
Ach krass, es bewegt sich was.
Ja, genau. Also irgendwie ist man trotzdem irgendwie busy geblieben. Aber du hast ja vorhin deine Mama schön zitiert, Junge, du kannst ja nichts anderes. Da muss ich so ein bisschen an die Roxy denken, die wir ja auch mal zu Gast hatten, aus dem Provokateur, die meinte, ich will ja eigentlich gar nichts anderes. Wie war das denn für dich? Gab es dann den Zweifel zu sagen, ey, vielleicht muss ich halt doch wieder den Einzelhandel hinter die charmante Käsetheke und sehe mich da? Gab es den Moment oder nie gezweifelt?
Ja, habe ich eigentlich nie daran gezweifelt.
Okay, also nie eine Frage gehabt.
Also ich habe mir immer dann schon Gedanken gemacht, so, was kann man so machen?
Mhm.
So, und da war schon immer so irgendwie, macht man vielleicht ein bisschen Online-Sachen oder so. Das war schon immer so, also kreativ, da waren schon ein paar kreative Ideen, die ich jetzt nicht unbedingt umgesetzt habe, aber es war im Kopf so Plan B, Plan C oder was auch
immer. Ja, ne? Ja. Ja, da war auch gar nicht lange um den heißen Brei herumtanzen. Was kann man machen? Online, dies, das. Zeit war da, dass die Zeit war nötig, auch diese Idee umzusetzen. Mit dem Tarek Nixon habt ihr den Milk Punch Boys gegründet. Ich glaube, das ist auch das, wo ihr bei vielen Kolleginnen auf dem Schirm seid. Und ich möchte gar nicht die Frage grob ausfinden. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Idee. Wie kam das? Was genau macht ihr da? Was macht ihr heute? Genau, danke.
Ja, wie du schon gesagt hast, um die heiße Milch rumtanzen eigentlich.
Ja, genau. Ja.
Das ist ja besser. Nee, das kam ja über Corona dann. Wir hatten dann irgendwann eine Anfrage von irgendeinem Industriepartner. Ich glaube, Gilka war das. Hey, habt ihr nicht mal Bock, ein paar Punches zu kreieren? Und so, ja, machen wir. Dann haben wir dafür ein bisschen Geld gekriegt. Das haben wir aber nur so gemacht. Und dann war so, hab nicht mal Bock, die auch umzufüllen und also mal einen zu produzieren und dann zu verschicken. Okay. Das können wir machen. So, und dann meinte Tarek, ja komm, wir machen das und so, wir treffen uns mit. Da hat Tarek aber anstatt mir zu helfen oder zu arbeiten, hat er ganz einfach nur Instagram gemacht. Ich so, okay, du machst heute Instagram, so, du sollst auch hier ein bisschen Milk Punch machen. Ne? So, und dann waren wir abends zu Hause und dann haben wir so geschrieben und dann so, ach, und dann habe ich das so alles geteilt und dann hat irgendwie am nächsten Tag gefühlt 10.000 Fragen. Hey, wie geht das? Was macht ihr? Was für eine Milch? Was für die? Wie viel Säure? Und dann so, hat er mir geschrieben, ey, haben die auch so viele Leute geschrieben? Ich so, ja, Mann, was hast du gemacht? Und dann haben wir gemerkt, das hat übelst die Reichweite gekriegt.
Ja,
auf jeden Fall. Und da kamen auch schon die nächsten, da kamen direkt irgendwelche Leute so, hey, wollt ihr nicht mal mit unserem Produkt was machen? Oder so, okay. Interessant.
Ja.
Haben es nochmal gemacht. Da war auch wieder die Nachfrage so riesig und dann so, da haben wir langsam gemerkt, so, ach, das können wir eigentlich so machen, ne?
Ja,
also die Intention war eigentlich einfach, wir hatten Zeit, wir hatten Lust, wir wollten uns kreativ austoben und wir haben eh schon immer Make Punches ja in der Bar gemacht.
Ja, ja.
Und das war ja nicht fremd für uns. Ja. Aber wir hatten noch nie so viel Zeit und sagen, komm, wir haben mal 5 Tage Zeit für einen Make Punch.
Ja.
Zu überlegen, was du machst. Die Zutaten kaufen, einlegen, Blüten pflücken, dahin fahren, hier und fahren. Wir haben ja teilweise 5 Tage gebraucht für den Milk Punch.
Ja, krass. Ja.
Das machst du im normalen Geschäft, hast du das nie gemacht.
Ja.
So, dann machst du das und dann machst du nebenbei und dann ciao. Und dort haben wir halt wirklich ganze Social Media Arbeit und da haben wir viel Zeit investiert auch. Und das hat echt Früchte getragen. Das heißt, nicht nur von Reichweite bekommen haben.
Ja.
Wir haben auch gemerkt, dass die Leute das irgendwie in dieser Zeit irgendwie was hatten, wo die sagen konnten, ey cool, ich freue mich schon, wenn das nächste kommt. Ne? Wir haben den Leuten das per Post geschickt, die Leute haben es dafür Weinflaschen geschickt, Kekse.
Das ist so
wir haben es ja nur verschenkt, ja. Klar, wir haben die Kosten durch die Industrie uns zurückgeholt.
Ja.
Ganz klar, ist ja nicht, dass wir jetzt Boot jetzt
gearbeitet haben. Klar.
Oder auch vielleicht auch ein bisschen was verdient haben, kann man auch ganz klar darüber reden.
Ist auch
aber wir haben es ja, wie gesagt, am Ende des Tages haben es verschenkt. Und die Leute fanden es cool, wir waren zu Hause, viele Stammgäste aus unserer Bar haben geschrieben so, ey, cool, cool, jetzt habe ich ja einen Drink für dir, obwohl ich in einer Bar sitzen kann. Und ja, das hat sich halt krass entwickelt. Also wir hätten nie gedacht, dass ich so krass entwickelt.
Eben, ich wollte es eben sagen, das Verrückte ist ja, ich glaube, das war einfach der richtige Moment, das zu machen, wo irgendwie der ausgetrocknete Boden auf die flockige Milch gewartet hat, die aufzusaugen, weil man halt keiner was richtig machen konnte, ja. Und das war natürlich eine super Chance und gar nicht so geplant wahrscheinlich, ja, dass das halt so reagiert.
Ja, es kam dann immer mehr Anfang für Gastschichten und was auch immer. Also wir haben auch nicht gesucht nach Leuten, die mit uns was machen wollen. Mhm. Es kam ja immer wieder automatisch immer 10.000 Leute so, ach ja, willst du, ich würde doch krass. Also es hat sich gut entwickelt und wir sind auch nicht nur das ist klar, dass wir irgendwie Reichweite bekommen haben, wir sind auch kreativer dadurch geworden, weil wir uns auch viel mit der Materie beschäftigen konnten und wirklich da immer, wir sind auch immer besser geworden.
Ja, ja.
Also die ersten Punches, die wir gemacht haben, waren auch immer so, heute, wenn wir sagen so, boah, der war ja gar nicht klar, voll peinlich. Oder was haben wir da für einen Scheiß gemacht, so, ne? Ja, ja. Und da sind wir schon um einiges besser geworden.
Ja, ja, cool.
Wow. Es hat Learning by Doing. Es gibt halt keine Formel, die du einfach abarbeiten kannst am Weg Punches. Das ist halt wirklich alles so ein Feeling-Ding. Du kannst nicht sagen so, du machst das so und so, dann geht schon. Nee, das geht nicht. Manchmal ist die Luft, manchmal hast du zu viel Zucker und das ist so tausend Sachen auf diesem
Weg. Ja, komplett. Ja, genau.
Und dann, aber du kriegst ein bisschen das Gefühl.
Ja, ja. Da würde ich gerne nachher dann noch ein bisschen die Frage darauf einstellen. Aber so jetzt generell Status jetzt, ihr seid beide wieder im Daily Bar Business.
Ja.
Könnt ihr eure Idee noch weiter vorantreiben aktuell oder ist es ein bisschen schwieriger und wo wollt ihr denn da mit der Idee noch hin vielleicht? Ist es irgendwie?
Wir haben es nicht aufgegeben. Viele fragen immer so, ja, habt ihr damit aufgehört? Aber wir sehen ja gar nicht, was in, ja.
Ja.
Nee, ihr macht's klar. Wir sind ja jetzt auch im KDW platziert.
Ah, cool.
Im Späti seit Mitte September, ab dem 1.12. zwei Restaurants sind wir da platziert mit unserem Milk Punch. Was schon mal ein guter Erfolg ist, würde ich mal sagen. Ne?
Ja.
Wir sind bei Mrs. Walsh im Online-Shop.
Aber wie machst du mit der Produktion, hey? Also macht ihr das alles noch?
Ja, wir haben
noch
eine Küche mittlerweile.
Okay.
Aber ja. Wir haben eine Küche gemietet, wo wir für uns selber produzieren,
ja.
Wo wir auch unser ganzes Zeug jetzt lagern. Klar, wir machen weniger als vorher, das ist richtig. Mhm. Eine Zeit lang, klar, man darf nicht vergessen, wir hatten auch übelst viel Zeit, halt, ne?
Ja, klar.
Da haben wir auch teilweise alle zwei Wochen neue Episode, wie wir es ja genannt haben, gemacht, immer wieder irgendwie jede Woche in Chicago ein Pop-Up gemacht. Also wir haben so viel Zeug, wir haben ja eigentlich jede Woche was gemacht. Wir waren irgendwann so, wir waren richtig froh, dass wir wieder arbeiten konnten, weil da konnten wir uns ausruhen.
Ja.
Weil immer, wenn ich Leute gehört habe, so, haben wir es so langweilig. Ich bin seit 7 Tagen habe ich nicht aufgeräumt zu Hause, weil wir nur am Make-Punchen waren, so gesehen. Ne? Nee. Aber wie gesagt, wir machen es immer noch. Klar, wir machen jetzt in Zürich natürlich unsere Gastschicht und Workshop. Wir machen eine KDW, wir machen Online-Shop, wir waren hier und da, machen wir immer noch welche Sachen.
Ja.
Also wir sind schon immer noch aktiv.
Milk Punch Boys geht weiter. Ja.
Aber wir natürlich haben auch viel Stress bei der Arbeit. Wie gesagt, wir müssen ja erstmal die Karren wieder aus dem Dreck holen.
Ja.
Da ist unser, sobald wir wieder auf ruhigem Fahrwasser sind, können wir das andere wieder mehr pushen.
Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, ihr macht das schon ganz cool und auch der gewisse Humor ist ja immer mit dabei. Ja, und ich habe das echt nicht außer Acht zu lassen. Das macht ja auch sympathisch.
Genau, wir nehmen es ja nicht so ernst bei dem allem. Deswegen glaube ich, geht das gut.
Ja, sehr cool. Du sagtest vorhin schon, man kann generell keinen roten Faden dabei finden, weil alles anders da reagiert, ist klar. Ist ja auch irgendwo logisch. Ich habe irgendwas gelesen, so irgendwie die Milch aufkochen, 24 Stunden vorher und abkühlen lassen wäre ein guter Tipp. Hast du noch andere Sachen, die man so ein bisschen als Tipp umsetzen kann?
Naja, aufkochen ist das schon mal, ist schon mal falsch. Also die Milch erwärmen.
Okay, Entschuldigung. Aber du hast recht, das muss man dann schon richtig sagen. Ja, okay.
So, es ist, du musst es vorstellen, weiß ja nicht, wie kaffeeaffin du bist, aber wie wenn du ein Cappuccino machst. Ja. Es gibt, klar, du kannst die Milch aufkochen, bis kochen heiß ist, aber jeder Barista weiß, die sollte handheiß sein. Ne?
Ja, okay, das
ist der perfekte Schaum.
Ja, genau.
Weil, das ist nämlich das gleiche Prinzip, weil du trennst ja bei dem Aufschäumen ja Eiweißproteine.
Ja.
Und sobald du so heiß bist, zerbrechen die wieder.
Ja, genau. Ja,
und deswegen musst du den gewissen Punkt haben, weil dann bindet das am optimalsten halt.
Ja, ich wollte die Frage extra schlecht stellen, dass du sie besser beantworten
kannst. Ja, genau.
Nee. Aber sonstige also Sachen, handbar. Wo du sagst, was so generell so kleine How-to-Do-Tipps, wo so ein paar Erfahrungen, die du teilen kannst und willst, gibt es da etwas?
Ja, was man immer braucht, ist Zeit.
Ja.
Also das Wichtigste beim Make Punch machen ist Zeit. Also man kann keinen Make Punch schnell machen. Also du, wenn du das irgendwie versuchst, sich abzuhetzen oder
zu
machen, ja, das geht immer in die Hose. Ja. Also immer irgendwo hast am Ende dann, hast du irgendwann ist zu trieb, weil du nicht genug Zeit gelassen hast.
Ja. Ja.
Das ist immer ein Zeichen, ne? Aber wie gesagt, Milch warm machen, am besten den Punch 24 Stunden ruhen lassen, das wirkt am besten.
Mhm.
Ja, du kannst ihn auch schon nach 10 Minuten filtern. Aber ist halt schwieriger, ne?
Ja, ja, ja.
Oder wird auch ein bisschen drüber. Er wird halt klarer, umso länger. Ja. Weil da könnte sich da ein bisschen mehr bilden, halt, ne?
Ja, ja.
Das ist auf jeden Fall, was kann man so sagen? So, man sollte nicht immer so denken wie ein Drink. Also viele denken immer so wie ein klassischen Cocktail. Ich brauche süße Säure, Spiritose. Das funktioniert mit Punch nicht. Man kann nicht sagen 6, 2, 1.
Mhm.
Das funktioniert bei Punch nicht. Du musst halt schon ein bisschen anders arbeiten, ne? Weil, du brauchst halt, wenn du zu viel Säure hast, kann der Drink noch irgendwann kippen. Oder der wird dann zu säurelastig halt, ne?
Okay.
Du willst halt immer ein weiches Produkt haben.
Ja, ja.
Okay, dafür. Milchpunch dürfen auch richtig tick süß sein, finde ich.
Hm. Ich wollte dich eben fragen, weil du sagst, warum funktioniert das nicht? Das hast du sehr erklärt. Andi, hast du das Milchpunch gerade noch, möchtest du da auch reinhaken?
Ich bin gespannt, wenn ich das Ende Monat live miterleben kann, dann kann ich was lernen.
Ja, super, vielen Dank dafür den Einblick. Dann blicken wir mal auf die letzte Frage, Andi. Du darfst bitte.
Ja, ich glaube, deine Zukunft, wir wissen, wie die aussieht, du wirst in der Gastronomie bleiben. Aber schauen wir mal in unsere Branche. Wo können wir unsere Probleme oder was für Probleme kommen auf uns zu und wie können wir die lösen? Was glaubst du da?
Ja, das Problem derzeit ist auf jeden Fall, was wir haben. Klar, wir haben jetzt natürlich einen ganz starken Mitarbeitermangel. Das haben wir durch Corona gelernt.
Ja.
Also ich kenne keine Location, die sagt, die sind voll gestufft, die haben genug Leute. Also alle arbeiten ja auf dem Limit und das hat natürlich Corona mit sich gebracht. Die Leute haben auch gelernt teilweise diese Work-Life-Balance. Man merkt auch so, man hat so irgendwie Corona das Kochen für sich entdeckt oder man hat das entdeckt für sich. Man heißt das nicht, man will das ja trotzdem weiterführen. Ja. Und das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt irgendwie immer knochenharte Schichten macht, teilweise, die jetzt immer teilweise auch 10, 12 Stunden gehen.
Ja.
Kann man schwierig sagen, ich koche vorher noch oder mache eine Pasta. Was vorher nicht das Problem war, aber jetzt durch Corona ist das vielen Leuten bewusst geworden natürlich. Ne?
Mhm.
Und das merkt man den Leuten natürlich auch an, dass die das auch vermissen. Ne?
Ja.
Und da muss die Szene oder da müssen die als Bar oder Gastronomie an sich, muss das wieder lernen, den Leuten auch sagen, hey, du hast auch ein Leben.
Ja. Ja.
Und klar, das ist dann wirklich der große Spagat, dabei wirtschaftlich zu bleiben.
Das wäre
nicht sagen, so, du arbeitest nur 4 Tage oder 3 Tage. Macht keinen Sinn, weil dann, oder ich mache jetzt nur 4 Tage auf, nur weil meine Mitarbeiter mehr frei brauchen. Dann, aber das muss ja mit deiner Miete decken. Also, ja.
Das sind eben all diese Spagate, wo ich mich gerade frage, ich glaube, das sind Sachen, die noch uns lange beschäftigen werden, auch Mindestlöhne und so, um da irgendwo wirtschaftlich zu bleiben und den richtigen Weg dort auch trotzdem zu finden. Ja, ich glaube, das ist schwierig. Aber was denkst du generell, wo sich unsere Branche vielleicht so ein bisschen hinbewegt, hinverändert? Alkoholfrei hatten wir vorhin das lange Thema gehabt. Wir hatten mal die Aussagen, wir müssen einfach wirklich der schöne Gastgeber sein, ein Ort für verschiedene Menschen, wo sie sich treffen können und austauschen können. Aber was ist für dich konkret die Gastronomie in den nächsten Jahren? Was siehst du da?
Also auf Berlin bezogen, glaube ich schon, dass in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten auch teilweise, ich glaube, die Gastronomie sich teilweise reduzieren wird wegen dem Mitarbeitermangel, weil ich weiß nicht, wie lange die Leute das alle durchhalten werden. Und ich glaube, da wird der Trend hingehen, dass man sagt, man will seine Mitarbeiter besser bezahlen.
Mhm.
Das ist die Quintessenz, dass du sagst so, okay, ich brauche Mitarbeiter, so kriege ich keine. Dann sage ich halt, komm, ich zahle dir, ich gehe proaktiv auf die nächsten Läden zu, ich gebe dir mal 500 Euro mehr. Auch wenn ich mir das Location das gar nicht leisten kann. Aber die Kohle hole ich mir dann vom Gast halt wieder wahrscheinlich dann, indem ich sage so, meine Drinks sind jetzt 2 Euro teurer, weil ich habe es im Top-Bartender bei mir.
Ja, genau. Das war auch generell die Frage, die ich an Philipp Ernst gestellt hatte. Sollte man den Mut zur Preiserhöhung haben? Sprichst du da auch den Mut zur Preiserhöhung aus? Dass man die Preise ruhig anpassen kann, dass der
Gast bereit ist
dafür?
Ja. Dieses Ding Berlin arm und sexy, das wird sich nicht lange halten. Ich glaube schon, dass die Top-Gastronomie in Berlin irgendwann schon so sein wird, wie so in anderen Großstädten, so wie London, was auch immer, wo du ewig lang Vorfeld reservieren musst, wo du auch einen gewissen Preis zahlst für deine Getränke. Und ich glaube, das ist der Trend, hier in Berlin, dass man in der Spitze halt mehr Qualität bekommen wird.
Ich wollte es eben sagen,
Aber für auch mehr Geld.
Ja. Das wäre generell so meine Zusammenfassung so irgendwo gewesen, zu sagen, hier generell, dass die Gastronomie wahrscheinlich ein bisschen teurer wird, aber auch die Qualität dafür liefern muss. Und dementsprechend arbeiten wir da weiter an uns natürlich. Gibt es auch Sachen, die du dir wünschen würdest für uns alle, für die Zukunft? Jetzt klar, Corona, dass es mal ein Ende findet, das wünschen wir uns sicherlich alle. Aber jetzt der Konkrete, wo du sagst, diese Sachen beschäftigen mich seit langem und das würde ich mir wünschen, das würde sich ändern.
Ja klar, dass irgendwann Corona auch einfach nur noch eine alte Geschichte ist. Und dass hier keiner mit einer Maske rumlaufen muss und 10.000 Leute kontrollieren muss an der Tür und so wie im Knast. Ja, so, ne? Das ist immer ein bisschen, ist immer schwierig als Gastgeber, ne? Du willst halt immer herzlich, freundlich sein, dass er so, hey, wie geht's? Schön, dass ihr da seid. Seid ihr geimpft?
Ja, ich weiß, was
du meinst. Ist immer so, weiß ich nicht. Ist immer so mit der Tür in Haus fallen, aber
ja, muss ich aber auch nicht verstehen, ne? Dass du das nicht ausgesucht hast. Das ist ja nicht, dass du das machst, um mich zu ärgern. Das ist, weil das einfach generell der Gesetzgeber auch irgendwo für notwendig hält, ne? Logischerweise.
Ja. Ja. Nee, klar, ich würde mir wünschen natürlich, dass es wieder wie früher ist, dass es ein bisschen teilweise herzlicher dadurch ist, weil so, dass das hat immer gewisse immer Abstände und so ein bisschen so, immer so eine kleine Blockade. Ja, und das Umdenken halt in der Gastro, dass man jetzt wieder auch den Mitarbeitern versucht, eine Work-Life-Welle zu geben. Dass ich jetzt auch keine Lösung dafür habe.
Okay, ist klar. Habe ich auch nicht erwartet.
Dass wirklich da auch mehr Gastronomen halt wirklich sagen, so, ey, weißt du was, dann. Ich nehme diese paar Euro da jetzt nicht mit. Dafür sind meine Mitarbeiter glücklicher und versucht lieber in der Spitze, dass ich ein bisschen das umsetze oder macht 2 Tische weniger bei mir im Restaurant. Aber dafür mehr Qualität und die Gäste, die Kohle kommt dann über die mehr zufriedenen Gäste raus.
Ja.
Das ist mehr so Ding, ne?
Finde ich schön. Das ist so ein bisschen ein Zeichen. Vielleicht sind wirklich die wilden Zeiten ein wenig vorüber momentan, dass man das nicht umsetzen kann in Form von Mitarbeitermangel, auch Gesetzgeblichkeiten. Mal schauen, wohin das geht. Aber ich finde das schön, dass man so, das ist immer meine Sorge zu sagen, am Ende das Zusammenfinden könnte schwierig sein. Das kann jetzt in Form von Zusammenfinden für sein Team sein, kann auch das Menschliche sein. Das kann, der eine denkt an die Impfung, der andere nicht. Und das ist, ich glaube, das ist ein langer Weg, der uns auch überall noch ein bisschen menschlich beschäftigen wird. Und ich wünsche dir da viel Glück, dass das da auch bei euch immer wieder besser wird. Andi, hast du noch eine Frage dazu?
Alles gut. Alles gut bei mir.
Hat Spaß gemacht. Dann würde ich mal sagen, dann leite ich hier die Abmoderation ein. Lieber Andreas, vielen Dank für das klärende Gespräch. Das ist so ein schlechtes Wortspiel, ich weiß. Aber ich wollte es jetzt doch nochmal sagen. Vielen Dank für deine Zeit. Auch dir, Andi, danke schön, dass du hier live aus Genf uns zugeschaltet warst, aus deinem Fasslager heraus. Und natürlich auch, ihr lieben ZuhörerInnen da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören der heutigen Episode. Ihr wisst ja, ihr findet alle Episoden auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und so weiter und so fort, wo man gute Podcasts findet. Da gibt es auch uns. Und ja, Andi, ich bin raus. Ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Das hast du sehr bodenständig gemacht, lieber Michi. Auch ich möchte mich recht herzlich bedanken bei euch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, auch wenn ich hier in meinem Lager bin, hier, wie es aussieht im Hintergrund. Lieber Andreas, vielen Dank, war sehr informativ. Ich freue mich schon auf den Workshop über die Milchpunch. Vielleicht kann ich da Michi dann auch mal was über Milchpunch erzählen. Und ich gebe dir das letzte Wort für unsere Zuhörer. Bis bald.
Ja, ich sage einfach mal auch danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich nicht gelangweilig. Wir sehen uns natürlich in Zürich beim Workshop. Folgt Milchpunch Boys, schreibt uns an. Ich schicke euch gerne Milchpunch. In diesen Worten, bleibt geklärt.
Auf Wiedersehen und gute Nacht.